So, hallo lieber Björn. Jetzt geht es hier mal wieder um die Mine. Da ist mein Spezialist, ich hätte schon fast gesagt, mein Freund und Kupferstecher, aber nein, mein Freund und Spezialist für die Minen rund um den Globus. Und gerade bei den Edelmetallminen, aber auch bei den Kupferminen, ich meine, du bist ja da im Geschehen tief drin, du bist mit den CEOs weltweit bestens vernetzt. Da müssen doch die Champagnerkorken im Moment nur so knallen, oder?
Tja, hallo Dirk. Ja, erstmal herzlich willkommen an dich. Danke, dass wir uns mal wieder hören und sehen. Das vertieft die Freundschaft, aber auch ein herzliches Willkommen an die Zuschauer. Ich hoffe, alle hatten schön frohe Weihnachten und eine gute Zeit. Du hast völlig recht. Schau mal, was hier neben mir steht. Tatsächlich eine Flasche Champagner, die wir dann zum Neujahrsumtrunk genießen werden. Denn was dieses Jahr abging, hat, glaube ich, seinesgleichen gesucht. Ich denke, im Gold- und Silberbereich seit 1979, und das haben viele damals nicht mitverfolgt, die krassesten Anstiege. Und du weißt, ich bin 2003, also über 20 Jahre jetzt im Geschehen dabei und habe angefangen mit Gold 2,50 und Silber 5 Dollar. Aber das, obwohl ich ja wirklich Fan und begeistert und addicted bin in dem Sektor, habe ich mir so für dieses Jahr natürlich auch nicht vorstellen können. Na, man schaut teilweise zu und reibt sich dann verwundert die Augen, dass die ein oder andere Vorhersage, für die man auch belächelt wurde über die Jahre, dann doch schneller und heftiger und fast schon als tektonische Plattenverschiebung eintritt. Denn was wir hier aktuell sehen, sind nicht nur einfach nur Preisrallyes, sondern eine Abkopplung des physischen zum Papiermarkt, ja, in den Teilen der Welt, so wie sich die Großmächte aufteilen, der westlichen Welt, ja, COMEX, LBMA und der asiatischen Shanghai-Börsen, der Shanghai-Börse, wo es physisch gehandelt wird, aus meiner Sicht. Und das ist tatsächlich fundamental getrieben, tatsächlich eine Zeitenwende, nicht nur beim Geldsystem, was uns vielleicht erwartet, sondern ganz sicher im Thema des Rohstoffmarktes. Und ich spreche ja nicht umsonst von einem Rohstoff-Superzyklus, der uns hier in den nächsten Jahren noch erwartet. Also hier ist nichts vorbei, hier ist nichts erledigt. Man muss natürlich Volatilitäten in Kauf nehmen. Und ja, wir haben auch bei den Minen Drawdowns in solchen Märkten von bis zu 40% erlebt, in den Bullenmärkten in den letzten zwei. Man muss halt einen High Conviction Trade haben. Aber jetzt ist die Zeit, diesen Sektor, glaube ich, ganz, ganz eng zu verfolgen. Und ich habe die letzten Tage auch ein bisschen ruhiger gemacht und habe mir jeden Tag beim Frühstückskaffee die Augen gerieben und habe gedacht, so schnell komme ich gar nicht hinterher. Du weißt, bei mir ist noch ein bisschen was anderes gerade los im Leben. Deswegen die letzten 2 Wochen waren ein bisschen davon geprägt, nicht 20 Stunden am Tag Minen zu verfolgen. Aber nichtsdestotrotz, es schlägt ja ein wie eine Bombe.
Absolut. Und wir haben eine ganz extreme Situation. Wir haben einerseits, du hast es angesprochen, natürlich die physische Nachfrage nach Silber. Aber das ist jetzt nicht so neu. Die physische Nachfrage nach Silber ist schon viele Jahre, gab es die immer mal wieder und wurde immer mehr. Das ist keine neue Erkenntnis. Ja, es kommt jetzt noch ein bisschen was Add-on dazu. Auf der anderen Seite, früher gab es die Foto- und Filmindustrie, die viel Silber nachgefragt hat. Die braucht jetzt keins mehr. Dafür kommt jetzt KI, und die Automobile. Es wird mehr Silber nachgefragt. Es ist viel Silber verbraucht worden. Du hast das ja oft in deinen Beiträgen gehabt schon, dass die Hälfte des geförderten Silbers gar nicht mehr da ist. Es ist Verbrauch und der Boden ist leer, aber da kannst du gleich noch viel mehr zu sagen, was in den Minen da gerade los ist. Aber parallel dazu, und das ist für mich die ganz, ganz spannende Geschichte derzeit, was alles zu einer ganz, ganz verrückten Situation macht, ist, du hast es angesprochen, das Thema an den Terminmärkten. Wir haben man kann sagen, seit 2011, mindestens seitdem einen manipulierten Silbermarkt. Das wissen wir. Große amerikanische Banken wurden dafür verurteilt, dass sie den Silberpreis künstlich über Jahre drücken. Und wie wir jetzt gelernt haben, während dieser Zeit bei den künstlich gedrückten Preisen selbst physisches Silber in großen Mengen eingekauft haben. JP Morgan ganz vorne dabei, der Hauptplayer. Und die haben jetzt in den letzten Monaten zwischen Juni und Oktober ihre großen Short-Positionen um die 200 Millionen Unzen eingedeckt und gleichzeitig wird es offenbar, dass sie in ähnlicher Größenordnung physisches Silber haben, das sie gerade aus den Tresoren der COMEX auch abziehen und Richtung Singapur verlagern und damit auch für die Belieferung der Kontrakte nicht mehr zur Verfügung steht. Also wir sehen hier momentan ein massives Problem an den Terminmärkten, weil nicht genug Silber zur Belieferung der Terminkontrakte da ist und deshalb momentan ein riesen Hype, ein riesen Run auf Silber stattfindet. Die Panik, man braucht Silber, um seine Verträge zu erfüllen und bekommt keins mehr bei. Das treibt natürlich zusätzlich derzeit unglaublich die Märkte. Der größte Player, der ja über 10 Jahre die Märkte gedrückt hat, hat sich von einem Short-Player zu einem Long-Player entwickelt und das hat natürlich den Markt völlig auf den Kopf gestellt und es ist noch völlig unklar, wie da die Entwicklung weitergeht. Welche Gespräche führt ihr da diesbezüglich, Björn?
Ja, Wahnsinn, Wahnsinn, was wir hier alles erleben in so kurzer Zeitrafferfunktion. Das war ja früher, war es klar, wir haben die Silberpreisdrückung, wir haben die Goldpreisdrückung. Dimitri Speck kennst du auch gut, er hat Bücher darüber geschrieben. Es war ein offenes Geheimnis. Es war nie ein Thema, es sind die Strafen gekommen, aber es ging immer weiter. Ne? Man macht einfach weiter, wie es halt heute auch oft in der Politik so ist. Ne? Lügen haben offensichtlich lange Beine und man kann es aber halt nur bis zum bestimmten Grad hier betreiben, weil du weißt, ich sage immer, before you own it, it's mined. Also sprich, entweder wächst es oder du gräbst es aus. Das ist relativ einfach. Das heißt, natürlich hatten wir eine kranke, eine sehr schwere Zeit, ja, ab 2008 nach der Finanzkrise dann immer mal wieder hier mal Lithium, mal Uran, aber insgesamt doch mit Corona nochmal eine Verschiebung auf der Zeitachse, die Nachfrage, die dann nicht so groß war, ne? Während wir bis 2008, 2003 bis 2008 durch den Boom in China dieses wahnsinnige Nachfragethema hatten, was die Rohstoffpreise durch die Decke geschossen hat, ist es heute ganz anders. Wir haben heute Nationalisierungen, Nationalismus. Jedes Land muss für sich schauen, muss nach den Rohstoffen schauen. Und in diesen letzten 15 Jahren aus meiner Sicht, und den Gesprächen, die ich führe, hat es China natürlich, ne, die ja in Dekaden denken, geschafft hier nicht wie die Gebrüder Hand im Silbermarkt seinerzeit, sondern tatsächlich den Weltmarkt zu cornern. Und zwar nicht nur bei den strategischen Metallen. Wir können auch von Gold sprechen, wir können auch von Silber sprechen, wir können von Kupfer sprechen. Die haben das natürlich gesehen, ne, dass die Welt nicht plötzlich stillsteht, dass die Rohstoffe gebraucht werden. Natürlich konnten die vor 10 Jahren wahrscheinlich auch nicht diesen absoluten technologischen, ja, Sprung, den wir jetzt nochmal sehen, voraussehen, aber mindestens vorausahnen, wenn man schon an der Spitze der Entwicklung steht, mit da vorne steht. Und du weißt, ich mache ein IPO im KI-Bereich und ich habe da so ein bisschen mich eingefuchst. Das sind unvorstellbare Mengen an Rohstoffen, die dort gebraucht werden. Unvorstellbare Mengen an Energie, das gar nicht so auf dem Tablett, auf dem Tableau auftaucht. Ne? Warum ist Trump in Venezuela unterwegs? Sicher nicht wegen 2 Gramm sonst was, ne? Sondern größtes Ölland, Rohstoff natürlich sehr reich, aber hauptsächlich größtes Ölland der Erde. Ja. China hat es geschafft, heimlich, nicht heimlich, still und leise, aber weitgehend doch auch unbeachtet oder auch ja mindestens gebasht von unserer westlichen Welt wegen Umweltauflagen und so weiter, sich einen billigsten Energiemix zusammenzustellen. Na, gefühlt jeden Tag ein Kohlekraftwerk, Uran, Atomkraftwerke, selbst Solar und Wind, die größten Rotoren. Unglaublich, wenn man das schaut. Und wenn man ein bisschen dahinter schaut, was gar nicht so oft Mainstream ist, na, da stehen diese KI-Cluster direkt neben Atomkraftwerken. Und das ist, ich bin da auch, man kommt gar nicht so tief rein, aber im Generellen gibt es 3 verschiedene Stufen der KI. Horst Lüning hat ein nettes Video dazu gemacht, so um es ein bisschen zu erklären. Wir haben so den Standard ChatGPT, die Chatbots, die speziellen, was wir auch machen, dann die generelle, à la Terminator Skynet KI, die so um uns rum jetzt entwickelt wird. Aber was wirklich zählt und was wir auch gar nicht so mitkriegen, ist die, sorry, wenn ich das sage, die Jagd nach der nächsten Atombombe. Das ist die sogenannte Super KI, wo nur die USA eigentlich den einzigen Vorteil der Superchips hat. Aber wir haben ja mitgekriegt vom Jahr, wann das war, wo China mit DeepSeek kam, ja, aus wenigen Ressourcen sehr viel gebaut. Und wie bei Lithium die Batterien, ja, einfach Batteriezellen nebeneinander geclustert werden, ist das halt so mit den entsprechenden Chips. Und das wird auch China, die machen dann halt einfach ein paar Millionen mehr hin. Aber diese unglaublichen Mengen an Energie, an Rohstoffen, an Silber, an Kupfer, ja, alleine nur dafür, das kann sich heute noch gar keiner vorstellen, Thema Robotik, was gebraucht wird. So, das als Basisrahmen mal geschaffen, der normale, sag ich mal, Verbraucher hat überhaupt gar keine Vorstellung. Ja? Der geht wie in den Supermarkt, okay, heute ist Klopapier da, morgen ist Corona-Krise und dann gibt's, dann schlägt man sich um Klopapier. Jetzt können wir uns mal vorstellen, was hinter den Kulissen mit den echten Materialien passiert. Wir kommen sicher nachher noch auf Kupfer und andere Themen, aber weil Silber gerade aktuell ist und weil sich's im Silbermarkt gerade so entlädt, ja, kann man es beispielhaft ganz, ganz deutlich sehen. Ne? Und du hast es ja schon angesprochen. Wir haben hier eine absolute Entkopplung des Papiermarktes, den wir hier im Westen kennen, vertreten durch die COMEX, die CME und die LBMA, also namentlich in USA und London, ja, wo eigentlich überwiegend Papierkontrakte gehandelt wurden, die dann auch sehr einfach genutzt werden konnten, um die Preise dorthin zu stellen, wo man sie braucht. Es war ja auch ein offenes Geheimnis, dass Silberpreise, sagen wir mal, zwischen 20 und 30 und dann wieder hin und her schwanken, sehr gerne genutzt wurden, um hier die Silber-ETFs zu verfüllen, dann wieder zu verleihen gegen entsprechende Prämien. Ja, auch da ist ja Dann beim Silber-ETF, beim SVLV, ging es ja schon los, dass hier nicht mehr verliehene Prämien der Verleihung extrem gestiegen sind. Das waren so die Anfänge. Auch diese Art der inversen Zinskurve übertragen in eine Backwardation. Was heißt das? Einfach übertragen, man zahlt heute mehr in der Gegenwart für etwas. Also sprich, ich möchte das Silber jetzt haben und nicht mehr für eine zukünftige Lieferung, wo ja eigentlich teurer wäre. Das ist ja beim Zins auch so. Ich kriege eigentlich in der normalen Zinskurve mehr auf 10-Jährige als auf 2-Jährige. Und das heißt doch eins, es ist ein Run aufs Metall entstanden. Und warum ist das so? Wir sind schon lange in einem Defizit Silber. Wir wissen auch, dass es eigentlich über 50%, ja, wir können noch eine Schmucknachfrage hin und her, nagel mich nicht auf die Zahlen im Prozentsatz fest, aber vor allem nicht nur eine Geldwertkomponente hat, ja, wie Gold, eine Tresorkomponente, eine Wertaufbewahrungskomponente, also Gold ist Geld, ne, aber, sondern Silber kommt dazu. Wir haben diesen wahnsinnigen industriellen Nachfrageeffekt exponentiell in den letzten Jahren entwickelt durch diese neuen Technologien, die auch noch in einem rasanten Tempo auf uns zulaufen. Na, ich will jetzt nicht von Robotik anfangen, wo in China bereits humanoide Roboter unterwegs sind und nicht mehr irgendwelche Autostraßen da zusammengebaut werden, die Autos. Das wird in den nächsten 5 bis 7 Jahren, ja, werden wir uns umschauen. Und ich will nicht sagen, dass das alles gut ist. Im Gegenteil, na, das ist ein anderes Thema. Aber die Nachfrage und der Kampf um die Rohstoffe und vor allem um diese Super-KI, weil wer diese zuerst hat, China oder USA, wird die Welt regieren. Jetzt kann man
Aber
natürlich
Bernd,
im
ganz
Hintergrund.
kurz, lass mich mal ganz kurz unterbrechen, bitte. Die KI ist klar, wir haben unglaubliche Nachfragen nach Silber. D'accord, brauchen wir nicht weiter diskutieren darüber, das ist klar. Wir haben eine Riesennachfrage und die wird auch weiter ansteigen. Was mich jetzt ganz besonders interessiert, das ist ein absolutes Spezialgebiet. Wie viel Silber ist überhaupt? Ist überhaupt noch Silber da? Wie sieht es denn in den Ressourcen aus? Wie sieht es bei den Minen aus? Gibt es überhaupt viele Minen, die reines Silber fördern? Ich glaube, so viele gibt es da gar nicht. Wenn ja, welche gibt es da überhaupt? Und wie sieht es mit den Ressourcen aus? Wie viel Silber ist da überhaupt noch verfügbar für das, was wir eigentlich jetzt künftig demnächst theoretisch brauchen sollten?
Ja, du hast natürlich die Zahlen, die kann jeder im Silberinstitut nachschauen, ne? Was ist da hier? Das ist Nachfrage und Angebot von ja, 1,25, 1,3 Billionen Unzen. Sorry, 800 Millionen, 870 Millionen Unzen werden gefördert, dann kommt noch ein bisschen
Oh
was dazu. So, wir haben also 1,3 Milliarden, 1,25, manche sagen 1,5 Milliarden Unzen hier und 870, 880, 900 Millionen Unzen werden durch die Minen gelegt.
Was
Primär
heißt
aber
hier?
1,3,
Man 1,5 Milliarden werden gesucht oder werden gebraucht
nein, ist das
oder?
ist die Nachfrage und im Angebot. Wir sind immer
Wegen
im
Gebrauch, ja,
Defizit, sind
nicht
wir
die
bei
Nachfrage.
1,1 ja, etwa, wo wir sagen können, hier haben wir immer ein Defizit drinnen. Aber das war bisher nicht ein Problem. Ne? Man hat viel über die Papiermärkte ausgeglichen und hat natürlich sehr viel weniger gebraucht, weil einfach unsere Industrie das nicht in der Höhe nachgefragt hat und auch nicht vorbevorratet hat. Ne? Es wurde just in time geliefert, es wurde umgebaut, ne? Es wurde wieder was recycelt und die neuen und modernen Anwendungen sind ja auch erst in der Masse entstanden. Klar, wir hören Elektromobilität, wir hören Photovoltaik und all das Thema. Und da ist ja natürlich dann der Preis auch nicht das Entscheidende, sondern habe ich es oder habe ich es nicht. Aber was das Hauptproblem ist, ne? Wir haben natürlich, wie überall bei den Minen, gar keine Chance, das Thema in kurzer Zeit zu lösen. Ne? Du weißt ja, Silber wird ja für 70% oder mehr im Beiproduktverfahren, sprich die Blei, die Zink, die Kupferminen, ja, vor allem auch viel in Russland, ja, die werfen den Norilsk Nickel zum Beispiel, eine Nickelfirma, die aber sehr, sehr viel Silber macht. Die meisten Goldfirmen, ja, die
Also
meisten
verständlich, also
Silberfirmen.
normal, das wenigste Silber wird in richtigen Silberminen gefördert, sondern
Ja,
es sind andere
ja.
Industriemetalle wie Nickel oder Kupfer und während die
Überwiegend.
das produzieren, kommt nebenbei als Abfallprodukt Silber mit raus, aber es gibt gar nicht so viele reine Silberminen, nicht
Man
so.
kann das jetzt über ChatGPT nachfragen, dann spuckt es einem 30 aus. Wir sind so etwa, glaube ich, bei 44, 45. Ja, also immer die Frage, was ist denn eine reine Silbermine? Eine, die nur 100% Silber macht und fast keine Beiprodukte hat, gibt es ja nur noch ganz wenige. Na, nehmen wir eine bekannteste hier, die First Majestic. Die hat natürlich ganz viele andere Produkte noch. Ja, die Übernahme, die eine Pan American, das ist eine der Top 10 Gold- und Silberproduzenten, aber auch überwiegend dann Gold, ne? Hat jetzt die Mag Silber haben wir schon mal drüber gesprochen, für sehr, sehr hohe einen sehr hohen Preis übernommen, wo sogar der Nachbar, die Fresnillo, die da 10% in Mexiko hatten, die liegt in Mexiko, das Projekt, gesagt haben, das ist uns zu teuer. Finden das besser auf unserem eigenen Grund. Wir haben ja viele Vorkommen, dann bohren wir das aus und explorieren. Und dann fragt man sich schon, das ist eben auch erst vor einem halben Jahr, dreiviertel Jahr dann losgegangen mit dem Merger und Acquisitions, so dass man da schon gesehen hat, die Leute wissen auch mehr, die wissen auch, dass es gar nicht mehr so viele Produktionen oder produktionsnahe Assets gibt, ja, Vorkommen, so dass hier alles zusammengekauft wird, jetzt nicht zu jedem Preis, aber schon zu Preisen, wo man sagt, aus der Vergangenheit, ne, wir leben ja in der Vergangenheit, die letzten 10 Jahre, wenn man sich anschaut, reibt man sich eben die Augen und dann muss man schauen, was ist denn wie gut bewertet. Aber da ist dann nicht mehr viel da. Und es werden sogar von den Silberminen, ja, auch einige noch zugehen. Ja, es wird eher enger. Jetzt kann man natürlich
Warum?
sagen, okay, wie
Warum
kriegen wir
gehen die
mehr
zu?
Silber?
Warum gehen die zu?
Naja, die sind ausgebeutet, die Minen sind
Okay.
erschöpft, es gibt ja Minenpläne, ne? Du kannst natürlich weiter explorieren, aber irgendwann ist so, ne, in einem Aufbau von der Mine, wir reden immer noch von 10 Jahren und mehr, musst du ja, haben wir auch schon, glaube ich, mal gesagt, es ist sehr einfach definiert, auch für den Laien ist es gar nicht so schwer zu verstehen, ne? Du musst es finden, vergleichen wir es mit der Krebsforschung. Du musst erst Geld in die Hand nehmen, du triffst oder triffst nicht. Ja, du suchst, erstmal musst du ein Areal identifizieren, am besten neben der produzierenden Mine, um mal festzustellen, Geologie, Erforschung, man fliegt drüber, schaut, wie sind da die mit Stromredundanzen, wie sind da die Vorkommen ausgeleuchtet, kommt es nach oben raus, stolpert vielleicht ein Geologe über so einen sogenannten Outcrop, einen Felsen, der irgendwo rauskommt, ne? Da ist gerade Saudi-Arabien stark am Vormarsch, man glaubt es kaum, ja, die
Okay.
kaufen alles ein, was geht. Da ist man wirklich noch 100, 200 Jahre zurückversetzt in den Bergen. Ja, die zahlen, ja, wie sie auch die Fußballer kaufen, so kaufen sie auch die Minenexperten gerade. Die zahlen quasi für Exploration dazu. Unglaublich, da ist auch schon fast jede große Firma da. Mitte Januar werde ich dort auf dem Future Metals Forum sein. Das ist die letzten Jahre explodiert. Ich hatte noch keine Zeit, aber jetzt bin ich eh in der Gegend und da werde ich mir das anschauen. Die sind da stark auf dem Vormarsch. Aber eben, ich muss dieses Vorkommen identifizieren, ja, wie auch immer. Die einfachen sind gelaufen, also wird es da schon eher teurer. Ja, dann muss ich schauen, habe ich da ein Vorkommen, das wirtschaftlich wird? Habe ich überhaupt eine Chance, das auszubeuten? Im Naturschutzgebiet oder im Urwald oder irgendwo auf der Spitze vom Berg, wo ich nur mit dem Heli hinkomme, wird es dann schon sehr teuer und schwierig. Und das heißt, wenn ich diese Wirtschaftlichkeit definieren will, dann muss ich sehr viele Bohrungen vornehmen. Es gab ja zum Nachschlagen, wer da interessiert hat, es gibt den Film Gold mit Matthew McConaughey, der nur im Ansatz eigentlich die Story von BREX, BREX erzählt, wo damals im Dschungel quasi viel Geld aufgenommen wurde von Geologen und die dann doch nicht so viel gefunden haben, wie sie gedacht haben. Das war da wirklich ein Hype und am Schluss ein Scam und die Leute sind aus dem Hubschrauber dann gefallen. Ne? Haben die so ein bisschen Gold nachgelegt fürs Labor. Ne?
Ja,
Salting.
sag mal ganz kurz, wenn so eine Mine von, ich sag mal, einer ersten Phase, wo man sagt, okay, hier stecken wir mal einen Claim ab und hier haben wir auch die ersten Untersuchungen gemacht, das könnte es sein, bis zu dem Tag, an dem die tatsächlich Silber auf dem Markt verkaufen können. Was für eine Zeitspanne liegt da dazwischen?
Boah, das hängt natürlich extrem erstmal ab von der Jurisdiktion. In welchem Land
Roundabout.
bin ich? Na, 10 Jahre, 12 Jahre, 15
Wow.
Jahre. Na, du hast, schau mal, jetzt nehmen wir mal Silber. Das stärkste Silberland ist Mexiko. Danach haben wir inzwischen, glaube ich, schon China und dann wird es gleich nochmal spannend, weil wir haben so einen Gulasch, wir haben so eine Mixtur aus ganz vielen Einzelheiten, die aktuell zusammen hochkochen, ne? Die Terminmärkte, die physischen Märkte, die Industrie und natürlich am Schluss. Ich schaue gerade auf den schönen Bodensee und wir haben es vorher schon gesagt im Vorgespräch, wenn die Zuflüsse weg sind, also die Minenproduktion, dann wird auch dieser See irgendwann weg sein. Ne? Und das, so ist es ja bei uns auch. Ne? Wir wissen schon ziemlich genau, was kommt. Wir wissen, was, sage ich mal, in der bestehenden Produktion vielleicht relativ schnell ausgeweitet werden kann. Ja, aber stell dir vor, du hast ein Glas Wasser, es ist halb voll. Das ist etwa die Kapazität einer Mine. Die muss eigentlich immer ausgelastet sein, ja, in der Verarbeitungsanlage. Wir reden von einer Mine, die entweder im Open Pit oder Underground laufen kann. Und dann muss sie ja verarbeitet werden. In verschiedenen Verfahren werden diese Metalle extrahiert, vereinfacht gesagt, ja. Von einfachen sogenannten Leach Pads, wo es rausgelöst wird, über aber Carbon in Leach Tanks und so weiter. Mal leichter, mal schwerer. Und du kannst dir vorstellen, gerade bei den Rare Earths, den strategischen Metallen, wo so viele drin sind, ist das ein komplizierterer Prozess. Und es kommt auch aufs Gestein an. Mal teurer, mal weniger teuer. Aber Das ganze Problem ist, diese Anlage ist ja designed. Und jetzt kommen wir genau zu dem Punkt. Du musst es entdecken, du musst es aufbohren, weil seit diesem BreeX-Skandal, ja, wo man quasi noch ein bisschen Gold reingeschaufelt hat, um bessere Ergebnisse, bessere Bohrresultate zu zeigen und damit die erste Welle der Euphorie im Verkauf mitnehmen zu können, ist das heute anders über sogenannte 43-101 in Westen oder in Australien nennt sich Chalk Resource. Man definiert also ein Vorkommen durch die Anzahl der Bohrungen und durch den, wie soll man sagen, Sicherheitsgrad des Vorkommens hin zur Wirtschaftlichkeit. Das fängt bei ganz schnell drüber, die Inferred, bis hin dann wirklich zu wirtschaftlichen verwertbaren Ressourcen und Reserven. Und das ist das, was bezahlt wird, ja. Wenn du erstmal nur einen Treffer hast, heißt es doch nicht, dass du eine große Mine hast. Da kommt es auf gerade an, da kommt es darauf an, wo ist es gelegen. Also, du siehst schon, allein dieser Komplex ist riesig. Und jetzt musst du es aber noch genehmigen lassen. Du musst das Geld auftreiben. Du musst die Studien dafür bekommen, Umweltstudien. Und jetzt wird spannend, ja, wenn ich das noch sagen darf.
Echt klar.
Weiß ich, bin da immer ein
Ja.
bisschen ausführlich. Ich habe gestern Abend erst mit einem angehenden Goldproduzenten in Kanada gesprochen. Darf man, glaube ich, sagen, das ist die Mayfair. Die haben tatsächlich eine Restrukturierung hinter sich. Und was war spannend an der Firma? Die sind in Ontario und müssen jetzt im Aufbau der Mine sich die Genehmigungen holen. Ja? Und die haben ein Problem. Auf Bundesebene, also in Kanada, ist das alles trotz schnellerer Gesetzgebung und trotz Push überhaupt noch nicht da, weil die Bürokratie nach unten sind immer die gleichen Leute. Erst wenn da die Nachfragen kürzer werden, dann wird sich was ändern. Das wird noch 2, 3, 4 Jahre dauern. Auch wenn Trump da völlig durchregiert, ist das trotzdem nicht so schnell. In Kanada noch langsamer. Was machen die? Die sagen, wir könnten eigentlich viel größer bauen, müssen aber uns jetzt auf Ontario runtergehen, auf den Bundesstaat, fangen klein an. Na, machen vielleicht 70, 80.000 Unzen zunächst, sind aber bei den Goldpreisen trotzdem ein paar hundert Millionen und bauen danach größer auf. Anders geht's gar nicht. Die werden also gezwungen, bei einem tollen Vorkommen, einer schönen Infrastruktur und noch einem relativ guten Preis, na, bitte nicht als Werbung verstehen, du weißt, na, hier gibt es keine Anlageberatung, das muss man sich woanders holen, sondern es sind persönliche Einschätzungen, Ideen, wo ich aber, da kann ich ganz klar sehen, wir sind mit den Regularien noch gar nicht so weit, dass uns das schneller wird. Auch
Also
Robotik, auch KI.
wenn ich es mal
Unmöglich.
zusammennehmen kann, wir haben also einerseits haben wir eine enorme Nachfrage, die massiv zunimmt durch die Industrie und andere Faktoren. Wir haben gleichzeitig einen jetzt schon weitgehend erschöpften Silbermarkt, der massiv unter Druck ist, wo wir einen Silber-Short haben, ein Defizit haben, sei es in physischen Nachfrage, was jetzt nochmal massiv verschärft wird durch die Probleme an den Terminmärkten. Aber perspektivisch auch diese permanente hohe Nachfrage bleibt und kein Material nachkommt. Die Minen, die bisher am Start sind, schwächeln und haben gar nicht so viel, was sie auf den Markt bringen können. Und das ist jetzt ein interessanter Zusammenhang ja auch. Durch den über viele, viele Jahre künstlich niedrig gehaltenen Silberpreis, das hat ja verhindert, dass viele Projekte überhaupt erst gestartet wurden, weil sie sich nicht gelohnt haben, weil sie sich aufgrund des niedrigen Preises nicht rentiert haben. Und das ist ja auch ein ganz wesentlicher Grund, warum wir in diese Silber-Shortage, also in dieses Silberdefizit reinrutschen, weil einfach schlichtweg der freie Markt, hätte man den gelassen, hätte man den nicht manipuliert, hätte es schon in den letzten Jahren viel mehr Silberprojekte gegeben, man hätte viel mehr an den Start gebracht und man wäre gar nicht in die Probleme geraten. Das heißt, durch dieses künstliche Drücken des Preises hat man auch verhindert, dass neue Minen entstehen und jetzt lässt man praktisch sozusagen den Korken aus der Champagnerflasche und jetzt ist großes Geschrei, wo bleibt das Silber? Aber um da wieder, wie du so recht sagst, wieder den Bodensee zu füllen, da wieder was neues Minen zu erschließen, neues Material auf den Markt zu bringen, müssen wir viele, viele Jahre in die Zukunft gehen. Das heißt, wir werden jetzt über etliche Jahre werden wir jetzt diese eklatante Problem der Unterversorgung mit Silber haben und damit noch mit deutlich höheren Silberpreisen für die Zukunft rechnen dürfen, müssen, je nachdem, auf welcher Seite man steht. Und das heißt, die Sorge, die man zunächst natürlich hat, wenn man auf den Kurs schaut, sagt, boah, diese Kursexplosion innerhalb von wenigen Monaten, mit Blick auf diese Konstellation kann das etwas sein, was gerade erst begonnen hat und durchaus noch längst nicht seine Spitze erreicht hat. Ist das korrekt?
Spannend, spannend, vor allem in Asien. Also ich bin durchaus der Meinung, du weißt immer, was hochkommt, fällt auch wieder runter und umgekehrt. Nichts ist eine Fahnenstange. Und zwei Sachen. A, würde ich in unserer westlichen Welt, Comex, LBMA und die Spieler dazu nicht unterschätzen. Wir haben ja in der Vergangenheit gesehen, zu was staatliche Maßnahmen führen und wozu man fähig sein kann. Also es kann ja durchaus weitere Kaufsbeschränkungen geben. Margin-Erhöhung gab es ja jetzt erst von der Comex, ne? Es kann also schon noch viel dazu getan werden, dass die Silbernachfrage hier ein bisschen runterkommt. Das Problem ist, das kann die Investmentnachfrage vielleicht dämpfen, wie bei Gold, Steuern hoch und so weiter. Es wird die Industrienachfrage nicht zum Erliegen bringen, weil hier ist es, hast du es oder hast du es nicht. Und jetzt kommen wir zu einem anderen Thema, zum Thema Rohstoffkrieg, was wir ein bisschen in den Medien vielleicht mit den strategischen Metallen, wo China gesagt hat, gut, wenn ihr uns stresst, machen wir euch da mal die Reserven hierfür zu. Na, Amerika hat zum Beispiel nicht mehr als 1% Uran in Produktion im eigenen Land. Trotz Sanktionen hier bei uns wird er weiter fleißig aus Russland importiert oder über Umwege. Aber der Krieg um Silber, na, China, das kann man jetzt ja überall lesen. Die haben jetzt Anfang Januar werden Exportbeschränkungen für Silber in Kraft treten. Es ist kein Exportverbot, aber es geht über Lizenzen und nur noch über Beijing natürlich, also faktisch schon ein Exportverbot oder jedenfalls sehr
Ja, für
steuerbar.
nicht staatliche
Ja,
Firmen, ja.
ganz klar. Und da wird natürlich gehortet, das ist das eine. Dann die großen Silber Trusts, ja, die Silber ETFs, wenn man es so nennen will, drunten, die dort eben schon länger jetzt gewarnt haben. Wir haben viel zu viel Cash und viel zu wenig Marke. Die verschränken und verbieten, das sind Bloomberg-Artikel, ihren Einkauf mit Class A und Class C Shares. Ja, ist jetzt ein Nebeneffekt, aber es heißt einfach, wir werden, egal wie viel Silber-ETFs da rumschwören oder Produkte, es bringt ja nichts, die mit Cash zuzuschütten, wenn sie kein Silber bekommen. Ne? Und das wird dann immer mehr und dann auch beim Gold natürlich das Thema sein. Wo ist es denn drin? Und da können wir uns auch drüber streiten, ist es 1 zu 370, 1 zu 350 oder noch mehr, was eine physische Unze zu einer Papierunze macht. Und das wollte ich eigentlich am Anfang sagen. Wie gesagt, es ist ein Gulasch, was da hochkocht, ne? Aus Future-Märkten, aus physischen Märkten, auch aus Charttechnik. Du kannst dich erinnern, wir haben öfter über den Silber-Cappuccino gesprochen, ne? Eine Untertasse-Henkel-Formation, die über 45 Jahre sich aufgebaut hat. Während Gold schon rauskam, musste Silber irgendwann klarerweise nachziehen. Ein No-Brainer, wenn man das möchte als Anleger. Es war nur eine Frage der Zeit. Und dann ist natürlich die Frage, wie weit glauben wir noch an eine Gold-Silber-Ratio? Haben wir auch schon gesprochen. Beim
Ganz
Goldpreis
wichtiges Thema.
5000, 1 zu 50, wäre Silber schon 100. Es wird sich aber ganz anders vielleicht noch darstellen. Ich glaube, dass die alten
Auf das,
Zusammenhänge,
Entschuldigung,
meine.
auf das Thema würde ich gerne kurz noch reingehen, weil das ist für mich ein ganz spannendes Thema und ich erinnere mich, ich habe es gerade das Buch natürlich aufgrund der aktuellen Situation auch wieder mal aus dem Regal geholt. Mein allererstes Buch, Crashkurs von 2008. Damals hatte ich genau über dieses Thema des künstlichen Silber-Shorts oder der künstlichen Reduktion der Preise, damals Bear Stearns, geschrieben und gesagt, Achtung, das ist etwas, was über lange Zeit anhält. Seit langer Zeit wird der Silberpreis künstlich tief gehalten. Das wird irgendwann wird das auch eine Auflösung finden. Das hat jetzt sehr lange gedauert, aber genau, das ist eben so. Wir sind in Zeiten, in denen sich gerade in großen geostrategischen Themen die Dinge über viele, viele Jahre entwickeln. Und da kann man nicht sagen, okay, ich sehe hier, was es sich entwickelt und morgen ist das so, sondern das sind lange, lange Zyklen. Und wir haben schon, du und ich, wir haben 2008, 2010 folgende immer wieder darüber gesprochen und darüber Videos gemacht und Beiträge geschrieben. Und jetzt entwickelt sich das, was wir damals gesagt haben, dieses Short-Drücken sich irgendwann aufpoppt. Aber auch damals haben wir schon gesagt, Achtung, das ist ein Irrsinn, dass wir ein Gold-Silber-Ratio von, sagen wir mal, 80 haben. Damals waren es 70, 80, jetzt waren wir in der Spitze bei 90 oder 100 sogar. Das heißt, dass eine Unze Gold 70, 80 mal so teuer ist wie eine Unze Silber. Zumal das Verhältnis in der Erdkruste bei 1 zu 15 in etwa liegt. Und in der Geschichte, sagen wir mal, bis ins 19. Jahrhundert hinein, tatsächlich auch die Preise zwischen Gold und Silber beim Verhältnis von 1 zu 14, 1 zu 15 über hunderte von Jahren lagen. Und erst mit der Industrialisierung sich das etwas veränderte und vor allem dann in den letzten Jahrzehnten massiv auch durch die Terminmärkte verschoben hat. Hing natürlich auch damit zusammen, dass Gold unglaublich beliebt war als Anlagemetall, aber und eben als Währungsunterlegung. Wenn wir jetzt aber drüber nachdenken, Björn, dass wir in eine so verrückte Zeit kommen, dass Silber viel, viel gesuchter sein wird als Gold. In der Vergangenheit war Silber so das ungeliebte Kind und Gold war das Investment. Jetzt wird Silber plötzlich zu dem Industriemetall, das alle brauchen, um die Zukunft zu gestalten. Es wird also plötzlich ein unglaublich begehrtes Metall. Nicht nur so, ach ja, Silber gibt es auch noch, sondern ich brauche Silber. Könnten wir uns da nicht auch vorstellen, dass dieses Gold-Silber-Ratio wieder auf im Bereich des alten Niveaus von 1 zu 15, so wie es jahrhundertelang war und wie es dem Vorkommen in der Erdkruste entspricht, wieder zurückgeht auf das normale Niveau, sagen wir mal. Das würde ja dann enorme Preissteigerungen, wenn wir bei einem 5000er Goldpreis sind, wäre das mit einem Silberpreis von über 300 Dollar die Unze. Ist sowas völlig irre oder ist sowas etwas, was man durchaus auch ins Kalkül ziehen kann?
Glaube ich nicht. Also, wenn wir uns überlegen, wir sind ja sogenannt, wir sind ja alle etwas im Blindflug jetzt unterwegs, zugegebenermaßen. Was soll ich dazu? Weiß auch jeder andere Experte, dass wir sind in Bereichen jetzt, die wir nicht kennen, auch die industrielle neue Anwendung, die Verfügbarkeiten, da kann mir jeder erzählen, was er will. Ich kann es euch auch nicht sagen, ich habe auch keine Glaskugel. Was wir aber sagen konnten, sind Fundamentals. Eins und eins gibt halt nun mal zwei und nichts anderes. Ne? Und jetzt wissen wir einfach, ne, die Bestände, die sind aber wie Butter in der Sonne weggeschmolzen. Ne? Wir wissen die Downs an der COMEX, an der LBMA, auch in Shanghai. Die Export, Shanghai hat ja noch geliefert. Die wollten sich wirklich nichts nachsagen lassen. Ne? Und dann irgendwann sagen, Schluss jetzt. Wir haben ja auch nichts mehr. Und jetzt wird natürlich auch von oben da aufoktroyiert. Es gibt ja einen ganz bekannten Satz, ohne dass wir den Namen nennen. Du kennst ihn noch. Morphos ist 1000. Also, ich würde jetzt mich nicht hinstellen. Das wäre sehr unseriös. Aber warum denn nicht? Ein Silberpreis von 1000, das hat jetzt nichts mit Chart oder sonst wo zu tun. Wir können Charts extrapolieren, wir können schauen, wie kann sich's entwickeln. Wir wissen ja gar nicht, wie viel ist denn wirklich da und wie viel wird denn gebraucht und wie viel wird noch nachgezockt und nachgespielt. Aber was wir wissen ist, was wird produziert von den Minen, was wird nachproduzierbar sein in kürzester Zeit. Und wir wissen, dass es nicht übermorgen die KI oder irgendwelche Roboter uns Minen bauen. Das ist mal das, was wir wissen. Und wir wissen, dass der Silberbedarf deutlich exponentieller steigt als früher. Und insofern glaube ich, dass wir schon eine gewisse Rücksetzerkapazität drin haben. Vor allem, wenn
Zu
wir,
hochvolatil,
ja, es sind hochvolatile Märkte, da darf man auch sich nicht, ne, Silber, glaube ich, Anfang des Jahres 25 Euro, 30 Dollar etwa, ne? Also, ne, da müssen wir uns nicht unterhalten. Wir haben es oft genug gesagt, aber wie gesagt, zu dem ganzen Thema, was wir kennen, Charttechnik, Future-Märkte, kommt heute eine sehr, sehr unerforschte, unbekannte Komponente dazu, weil alles, was in den Medien da ist, ist sicher nicht das Endergebnis der Nachfrage. Und auch eines wissen wir wissen es noch gar nicht, wie viel wird kommen. Ich weiß aber eins, ja, das haben wir ja schmerzlich erfahren und auch da war es, gab es schwere Zeiten. Der Rohstoffmarkt läuft 20% der Zeit. Und der 80% kann man schön in den Big Seven investieren, aber die 20%, die muss man nutzen und das kann durchaus die Dekade jetzt werden,
auf
ja.
die Minen wollen wir jetzt auch gleich zu sprechen kommen. Also gerade interessant ist ja auch, weil wir jetzt über extrem hohe Preise von Silber sprechen. Ich hasse es auch immer, irgendwelche Luftschlösser in die Landschaft zu stellen, wo man sagt, das ist Quatsch. Aber ich sag mal, wir sind kurz vorm Dreistelligen. Hätte man vor einem Jahr gesagt, Silber geht auf über 100, hätte jeder für verrückt erklärt. Jetzt stehen wir bei knapp 80. Also das ist nur noch ein kleiner Schritt auf die 100. Das heißt, mit den verrückten Situationen, die wir haben und das entwickelt, beginnt sich gerade erst zu entwickeln, sind also da weitere Steigerungen, halten wir es mal einfach so, eher wahrscheinlich, als dass es jetzt jeden Moment wieder kippt und das Silber wieder auf 25 zurückgeht. Zumal, und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den man dabei nicht unterschätzen darf, die Silbernachfrage völlig preiselastisch ist. Warum? Weil natürlich für diese, wir brauchen zwar sehr viel Silber, aber im einzelnen Projekt, im einzelnen Handy, im einzelnen Chip, im einzelnen Auto ist dieser Silberanteil trotzdem relativ fürs ganze Projekt wenig. Das bedeutet, für den Produzenten ist es gar nicht so wichtig, ob er für das Silber jetzt 30 Dollar die Unze zahlt oder 80 oder zur Not auch 200. Deshalb kauft er nicht weniger Silber. Er braucht schlichtweg so und so viel Gramm für die Produktion seines Autos oder seiner Zelle, was auch immer er damit produzieren möchte. Und der Silberpreis macht nur einen relativ geringen Anteil aus. Von daher eine hohe Preiselastizität, wo man bereit ist, trotzdem, egal wie hoch der Preis ist, zu kaufen. Und gleichzeitig, und hier wird es, glaube ich, ausgesprochen spannend, gerade für die Minen, deshalb würde ich den Bogen hier gerade schlagen wollen. Gleichzeitig gehen die Preise, die Produktionskosten für die Minen ja nicht gleichzeitig so stark nach oben. Das heißt, die haben ihre All-in-Sustaining-Costs, also das, was sie an Kosten aufwenden müssen, müssen, um eine uns aus dem Boden zu holen. Die sind, wie sie sind. Die schwanken mal ein bisschen mit Lohnkosten oder mit Energiekosten, aber das ist relativ konstant. Aber jetzt fliegt der Preis weg, ihre Produktionskosten bleiben mehr oder weniger konstant. Das heißt, mit jedem Dollar, mit dem der Silberpreis jetzt nach oben geht oder auch der Kupferpreis, müssen die Minen sich doch einen goldenen, ich weiß gar nicht, Nase reicht ja nicht mehr, ne? Einen goldenen Kopf oder
Nee.
goldenen Hintern verdienen.
Was glaubst du, wieso, die Flasche Shampoos und nicht der Prosecco hier steht? Ja, für die letzten 10 Jahre gab es nur Prosecco. Mein Spaß beiseite, man konnte auch in den schlechten Märkten Lithium, Uran, du weißt, wir haben da gut verdient und haben das auch immer gut weitergeben können. Aber was natürlich in letzter Zeit los ist, ist natürlich ein Wahnsinn, ja, bei Gold und bei Silber. Jetzt müssen wir beim Silber nochmal natürlich unterscheiden. Ich würde gerne Gold und Silber kurz mal trennen und dann auch noch die Basismetalle im Kupfer-Nickel-Bereich, Lithium, Uran. Aber vor allem im Silberbereich hatten wir natürlich noch viel länger nicht hohe Kurse. Das heißt, Silber ist ja jetzt erst mitgezogen, sagen wir mal seit Mitte des Jahres effektiv. Vorher lagen die Preise weiter gedeckelt da unten bei 30 Dollar, 25 Dollar rum. Das heißt, wir hatten natürlich ein Problem, dass die Silberminen, die dann noch da waren, ja, um ins Überleben bis dahin, Anfang des Jahres im Überlebensmodus zu bleiben, die mussten sogenanntes High Grading betreiben. Das heißt, die haben die guten Stellen ihres Erzkörpers, ja, wo mehr Grad, wo mehr Silber drin ist, vereinfacht aufgedruckt, zuerst gefördert, ja. Und deswegen dachte ich schon, bis vor kurzem, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen bei unseren Silberminen, ob die dann ein Kostenthema kriegen. Weil grundsätzlich ist klar, bei steigenden Preisen steigen auch die Kosten mit bei den Minen. Ganz klar. Und du hast die All-in-Sustaining-Costs genannt. Das sind wirklich alle Kosten. Und Beginner, für den Laien oder der sich jetzt damit beschäftigt, es ist ein einfaches Rechenmodell. Verkaufte Unze minus Kosten und noch ein bisschen hin und her, dann wissen wir, was die verdienen. Dann schauen wir uns die Lebenszeit einer Mine an. Das ist, wie die Analysten rechnen, weil wir haben ja eins, es wird ja wird ja verbraucht. Nehmen wir Newmont als größter Goldplayer, 6, 7 Millionen Unzen. Na, da haben die eine Mine, da heißt Lebensdauer 10 Jahre, da sind ein paar Millionen Unzen drin und so viel wird pro Jahr rausgeholt. Das heißt, die Minen, die Großen, die Produzenten müssen sich immer wieder auffüllen. Und das machen sie durch die Kleinen, durch neue Projekte. Da wird es aber jetzt auch schwierig, ne? Das meiste ist zusammengekauft oder sie explorieren ihre eigenen Gebiete. Aber beim Silber war es eben so, da müssen wir auch nochmal draufschauen jetzt, wobei dieser Preisanstieg jetzt so gewaltig ist, dass die sich dumm und dämlich verdienen. Na, ich
Darfst du
nehme mal ein
gleich, ganz
Beispiel.
wichtige Zwischenfrage, bitte. Entschuldige, dass ich unterbreche, aber
Na bitte.
das ist mir gerade spannend. Zwischenfrage. Das, was die Analysten bisher und aktuell für die Minenprognosen, für die Kursprognosen der Minen mit einkalkulieren, was man auf Bloomberg recherchieren können und sehen können, das sind doch diese hohen Preise überhaupt noch nicht berücksichtigt. Und
Nee, natürlich nicht.
vor allem nicht die Möglichkeit, dass dieser hohe Preis über einen längeren
Ja,
Zeitraum der Zukunft Bestand
klar
haben kann.
nicht.
Die sind doch
Natürlich
alle noch mit den niedrigeren Preisen
ja.
von 2025 kalkuliert. Vielleicht ein bisschen optimistischer. Aber wenn man jetzt ausgehen kann, dass wir jetzt auf, ich sage mal, im Moment 75 und wir bleiben auch nur auf dem hohen Niveau,
Ja.
dann müssten doch die Prognosen dann für die nächsten, mit jedem Monat, wo der Preis auf diesem Niveau bleibt, müssen
Natürlich.
die Prognosen doch skyrocket gehen, oder? Liege ich da
Naja,
falsch?
klar, du bist ja besser im Thema Analysten und Markt als ich. Ne? Und Goldman hat für nächstes Jahr 4.900 Goldpreis ausgerufen. Ist ja nicht so spannend, nicht besonders mutig. Und wir
Ja,
wissen, alle
5,5 habe ich
ziehen.
gerade gelesen, ja.
Wie viel?
5,5.
Ah, haben Sie? Okay, ich
Ja,
habe noch
die sind da,
4.900.
man ist ja opportunistisch.
Okay, aber so ist natürlich auch bei den Analysten und ist auch verständlich. Ne? Die kalkulieren, die können. Das Einzige, was sie ja nicht kalkulieren können, sind A, wenn es natürlich auf der Mine Probleme gibt, aber was sie nicht wirklich kalkulieren sind die Verkaufspreise. Wo steht die Unze? Und dafür gibt es natürlich sogenannte Preiselastizitätskurven. Jeder Dollar, jede 100 Dollar mehr beim Gold, jeder Dollar mehr beim Silber, inzwischen muss man es eher 10 Dollar mehr sagen, bringen so und so viel mehr Cash. Deswegen sind ja in meiner Laufbahn die letzten 20 Jahre, ne, wenn wir über Produzenten reden, 40.000, 50, 60, 70.000 Unzen, da haben wir früher gelacht drüber. Das hat gerade noch für den Firmenchat gereicht, um ein bisschen Lifestyle, ne, um hier nach Europa zu fahren und Geld einzusammeln und wieder 2 Jahre zu leben. Heute sind die A Hunderte von Millionen in der Market Cap bewertet und machen das Gleiche auch im Cash, ne? Und hier muss man halt ganz klar sagen, gewinnen tun die Firmen, die nicht gehedged sind, ja, die nicht schon forward verkauft haben, ne? Über dies, weil
Erzähl mal darüber was. A, wie funktioniert es? Klar, wir wissen es, aber vielleicht nicht jeder Zuschauer.
ja,
Erzähl mal,
ne?
wie funktioniert das? Und wie stark sind die Minen davon betroffen? Wie weit haben die schon forward verkauft? Dann beißen sie sich jetzt in den Hintern.
Na klar.
Welche Minen sind da besonders betroffen? Welche Minen sind da im Free-Fly? Gib mir da ein bisschen Gefühl für oder uns ein bisschen Gefühl für.
Ja, wenn wir uns anschauen, was jetzt vor dem Hype auch in Gold und Silber und auch sonstigen, aber vor allem Gold und Silber, welche Firmen dort noch am besten gelaufen sind und welche am teuersten bewertet sind, sind die sogenannten Royalty- und Streaming-Companies, ne? Wir kennen Royal Gold, Franco-Nevada,
Erklär vielleicht kurz, was
Sandstorm.
die beiden Unterschiede,
Das sind
was das ist.
Firmen, die quasi keine eigenen Minen betreiben, sondern als Finanziers auftreten und entweder sich dann also sie finanzieren den Aufbau, finanzieren ihn mit, bekommen dafür entweder einen Teil der Produktion zu einem bestimmten Preis, den sie kaufen können, ja, oder eben haben andere Agreements, aber es ist immer an die Produktion gehedged. Am Schluss sind sie doch an der Produktion beteiligt. Das heißt, wenn die Mine nicht mehr läuft, haben sie auch ein Problem. Aber das sind natürlich Firmen, die kaum Overhead haben, die eigentlich kein persönliches oder firmenpersönliches Betriebsrisiko haben, aber natürlich das Ausgelagerte. Aber das war die Hauptquelle der Finanzierungsmöglichkeiten in den letzten Jahren, vor es halt jetzt hochging. Das heißt, da wird die einzelne Firma, die muss ja irgendwie eine Mine bauen. Ne? Das ist dann das Teure. Wir haben jetzt also gefunden, haben es ausgebohrt, wissen, hey, da haben wir alle Studien gemacht, das sind die ersten 7 Jahre vorbei, ja, und jetzt müssen wir die Mine bauen. Im Goldminenbereich kann das von wenigen 100 Millionen bis vielleicht 800, 900 oder auch CapEx, ne, Kapitalkosten dafür 1,5 oder so, alles noch harmlos im Vergleich zum Kupferbereich. Da baut kein kleiner mehr. Ne, da geht nur die großen Konzerne, können sie Milliardeninvestitionen tätigen. Aber in dem Bereich geht das. Und dann muss man halt schauen, wie kann ich da über Schulden, Debt und Equity, über Aktien aufnehmen, das einigermaßen schlau machen, sodass meine Firma am Schluss für den Aktionär auch noch was wert ist. Ne? Und das ist eben ein Teil dieser Finanzierungen übernehmen sogenannte Royalty- und Streaming-Companies, die quasi dann reingehen und sagen, ja, bis dem und dem Zeitraum gehört das mir, oder ich habe eine Net-Smelter-Royalty auf deine gesamten Output, deine gesamte Produktion, oder ich habe nur einen Teil davon. Es ist ein Forward-Verkauf. Es ist aber auch im Grunde dann ja nichts anderes, dass dieser Teil erstmal weg ist. Ne? Also eine Firma, die einen Teil ihrer Goldproduktion zu einem bestimmten Preis verkauft oder dann auch hedged und sagt, hey, was jetzt auch der Fall sein könnte, ne? Bei 4.000, 5.000 Dollar Gold und 80 Dollar Silber, vielleicht fühlt sich der ein oder andere da bemüßigt und zu sagen, hey, ich möchte jetzt schon für die Zukunft diesen Preis einlocken und verkaufe einen Teil meiner Produktion
Also
zu diesem Preis.
das ist jetzt natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, das wird auch viele, ich sage mal, unbedarfte Anleger, die jetzt einfach mal irgendeine Silbermine gekauft haben und sich wundern, warum die nicht so mitsteigt, wie man das meinen würde. Das kann dann durchaus damit zusammenhängen, dass sie einfach den großen Teil ihrer künftigen Produktion schon zu viel niedrigeren Preisen verkauft haben, um sich zu finanzieren und deshalb von den steigenden Silberpreisen erstmal gar nicht so stark profitieren. Erst in der späten Zukunft, wenn sie wieder frei sind und freies Material irgendwann bekommen. Aber und andere, die Skyrocket gehen, weil sie eben das nicht tun mussten, weil sie völlig frei sind und alles, was sie produzieren, direkt zu den höheren Preisen verkaufen können. Oder wie beispielsweise eine First Majestic, die ja auch sogar so weit gehen, das Silber selbst in Münzen und Barren zu gießen und zu prägen und direkt an die
Ja.
Endkunden zu verkaufen, damit nochmal direkt nochmal einen Hebel haben.
Ja.
Also das ist ja ein Riesenunterschied und ich glaube, da muss man ganz genau schauen, wenn man in der Minenwelt unterwegs sein will. Und ich allen gleich dazu, ich beschäftige mich mit den Themen ja auch schon seit Jahrzehnten und mit Björn und seinen Freunden haben wir ja schon über 15 Jahre sind wir ja mit dem Thema schon ganz, ganz eng verbunden und ich glaube, ein bisschen mitreden zu können. Aber ich sage euch ganz klar, ich bin nicht der Minenexperte und ich traue es mir nicht zu, da immer zu unterscheiden, welche Mine da jetzt gerade die bessere ist und was da wo welche Probleme sind. Das ist eine sowas von eigene Welt, da bin ich heilfroh, dass ich einen Experten wie dich an der Seite habe und mit deinen Kollegen, mit Oliver, hier mit dem Rohstoffkönig auch, die dann immer permanent da reinschauen und genau wissen, was da überall läuft. Ich gucke da selber drauf, weil ich habe dieses Detailwissen auch nicht. Und da muss man wirklich genau wissen, was man tut. Ansonsten kannst du, obwohl die Märkte laufen, hast du aufs falsche Pferd gesetzt und holst dir eine blutige Nase. Also da muss man gerade in der Minenwelt schon wissen, was man tut. Vor allem, je kleiner die Bude ist, umso größer sind die Chancen, umso größer sind die Möglichkeiten, auch sein Geld zu vervielfachen. Aber umso wichtiger ist es auch genau zu wissen, welches Pferd ist wirklich attraktiv und welches wird demnächst tot umfallen. Ne? Wie sind da deine Erfahrungen? Was kannst du da dem, ich sag mal, dem Interessierten noch mitgeben, auf was man da achten soll?
Ja, das ist schon richtig. Im Moment würde ich sagen, die Flut hebt jedes Boot. Ne? Also ich hätte meine Frau auch einen Dartpfeil schmeißen lassen können am Anfang des Jahres auf irgendeine Mine. Da wäre nicht viel schief gegangen. Du kennst es ja auch vom neuen Markt und sonstigen. In den Zeiten, wo es wo es nach oben brennt, KI, Magnificent Seven, da kann nicht so viel schief gehen. Aber im Anbetracht der letzten Jahre, seit wir auch gestartet sind zusammen, 2011, 2012, na, in den schwierigen Zeiten trennt sich die Spreu vom Weizen. Also für denjenigen, der jetzt, und das Schöne ist, wir lesen das Minenthema noch gar nicht auf den Titelblättern, aber wir wissen jetzt aus unserem Gespräch ja schon, und wir haben es nur ganz, ganz klein angerissen, ne? Du weißt, ich kann da, weil ich es liebe, Stunden drüber erzählen und vielleicht langweilig auch den einen oder anderen, aber man
Ich
merkt,
kann dir auch stundenlang
ja,
zuhören.
Dankeschön. Ich hoffe, man merkt das Feuer und das ist eben auch der Grund, warum wir bestimmte Dinge tue, die ich normalerweise nicht tue, außer mit dir ja schon öfter, aber in der Öffentlichkeit aufzutreten, da meinen Senf dazu zu geben. Aber es ist eben so, man wird auch angefragt, man darf ja auch gerne das wissen, was man sich über die Jahre aufgebaut hat, mal teilen. Und wenn es jemand hören will, na, da ist noch keiner dran gestorben, da wird man nicht dümmer davon. Aber was das Minenthema betrifft, na, noch einmal, ich habe es im letzten Webinar, glaube ich, auch schon gesagt. Ich persönlich würde mir überlegen, aus meiner Gesamtallokation, wie viel möchte ich für Edelmetalle, Rohstoffe anlegen. Das beinhaltet für mich mal physisch auch, ne? Grundsätzlich. Und dann reden wir von einem Teil davon, wenn ich sage, es sollen 40% sein. Nur als Rat, nur für mich, du weißt, bei mir ist ganz anders, ne? Völlig irre, das würde ich keinen empfehlen, aber ich mache das, was ich verstehe. Also
So
waren
soll
es
es
bei mir
sein.
mal irgendwo 80% Minen, Gold, Silber und Minenaktien. Aber das ist natürlich nicht die Diversifikation. Aber ich mache grundsätzlich nur das, was ich verstehe und was ich liebe. Deswegen à la Warren Buffett halt in dem Sektor. Aber ja, dann sage ich, okay, wie viel Gold und Silber brauche ich auch zu den Preisen? Ich persönlich kaufe immer, ja, von irgendwelchen Gewinnen wird immer Gold und Silber dazu gekauft, egal wann und wie. Ich gebe kein Stück aus der Hand. Ich glaube, Gold über 10.000. Ich glaube, auch Silber werden wir ein paar hundert Dollar sehen. Ja, muss auch nicht morgen sein. Wenn wir Gold 8.900, hat mein Freund der Ronny Stöferle in Gold We Trust. Ja, wer es 400 Seiten Gold lesen will, kann das auf der Webseite. Ja, der ist bei 8.900 rausgekommen mit 16% SIGA, also auf, ne, jährliche Steigerung. Das ist gar nicht so viel, 16%. Dann sind wir schon da. Also das ist nicht abwegig. Da muss ich mir überlegen, wenn ich es nicht investiere in Gold und Silber, in was investiere ich es denn dann? In Staatsanleihen? Das ist meine Frage, oder? Finde ich ein besser, also habe ich Cash auf der Bank, habe ich Anleihen, habe ich Aktien oder habe ich eben Gold und Silber? Und für mich ist es halt da eine Wertaufbewahrungsfunktion. Wenn es gerne, wenn es nochmal runterkommt, sage ich herzlichen Dank, bitte 30%. Warte ich schon seit 4 Monaten drauf, mein teuerster Fehler in den letzten 10 Jahren zu früh zu verkaufen, vor allem im Minenbereich. Aber man hat ja da noch ein bisschen was. Trotzdem, das ist Gold und Silber und für mich ganz klar neben aktuell, das ist mein anderes Thema, ich kaufe sogar ein paar Bitcoin aktuell, weil ich glaube, dass die USA ihre Entschuldungsthematik, Mar-a-Lago-Akkord, anderes Thema, aber wenn sie Gold hochpushen auf 25.000, 30.000 Dollar, dann sind auch 30%, glaube ich, der Schulden weg, wenn sie denn das Gold haben. Aber wenn sie das machen und Gold aufwerten, wie auch immer, dann werten sie auch einen zukünftigen Gegner oder Feind ganz extrem mit auf, nämlich China als größter Goldholder. Und deswegen habe ich mir überlegt, wenn sie da ein bisschen noch mit reingehen und irgendwas mit Krypto machen, wo eine Präsidentenfamilie ganz klar profitiert, lassen wir es mal so stehen, und 60% der Amis da Exposure haben und die Stablecoins die Treasuries aufsaugen müssen, die der Rest der Welt abstoßt, dann glaube ich, dass sie es nochmal pushen. Das ist für mich einfach eine
Was,
Diversifikation.
ja, ganz kurz, ich würde gerne zu den Minen zurückkommen.
Ja,
Sonst geht es
zurück
weit in
dazu.
die anderen Themen, Rabier
Genau,
und
zurück
Krypto und so weiter
dazu.
rein. Lass uns wieder zurück zu den Minen kommen, unser Hauptthema. Wie siehst du hier die Zukunft? Auf was muss man achten? Wir kommen gleich auf die Möglichkeit, natürlich auch die Experten das machen zu lassen und auf eure Ratschläge zu vertrauen. Aber zunächst mal, auf was achtet ihr denn da? Es gibt ja wir haben den gemeinsamen Dienst, also euren Dienst Rohstoffkönig, der Nachfolger von Cashkurs Gold, was wir gemeinsam gemacht haben, und Rohstoffkönig, der Nachfolger. Auf was achtet ihr darauf? Was sind die wichtigen Punkte, gerade in dem Minensektor? Was kommt da auf uns
Ja.
zu? Was ist der Unterschied? Wann, auf welche Aktien sagt ihr, die müssen wir kaufen, bei der Finger weg? Wo unterscheidet man denn Spreu und Weizen? Auf was achtet ihr denn da besonders? Du sagst nicht,
Das ist
das Boot, die Flut hebt jedes Boot, dann bräuchte ich es ja nicht, dann kaufe ich einfach im Darsfall irgendeine Minenaktie,
genau.
da brauche ich ja keinen
Das
Börsendienst für.
wollte ich, ja
Also
genau,
muss
das
ja
wollte ich gerade
irgendwie einen
sagen.
Vorteil, muss es ja haben, dass ihr euch da die einzelnen
Genau.
Sachen
Nein, nein,
genauer anschaut.
absolut. Wer das nicht möchte, kann sich im Vorbereich umschauen, der kann sich auch im ETF-Bereich umschauen. Bin ich überhaupt kein Freund davon. Aber wer gar nicht, sage ich mal, in dem Bereich sich machen, gibt es natürlich die Möglichkeiten, keine Frage. Ne? Man kann sich mit ein paar ETFs ein ganz gutes Portfolio zusammenstellen. Thema Great Taking und andere Dinge muss man sich dann überlegen, ob das so gut ist. Aber möglich, wenn man sich sonst nicht groß kümmern will. Ja, und ansonsten wird spannend, ja, ganz klar, welche Bereiche sind spannend. Ne? Man muss erstmal schauen, Nachdem ich meine physische Geschichte erledigt habe, komme ich zu den Minen. Und das ist der Hebel, da brauche ich keine Optionsscheine. Na? Und dann reden wir von drei Kategorien. Die großen, die mittleren und die kleinen. Die großen Produzenten, die Juniors, die klein produzieren oder an der Grenze zu großen sind, die auch Übernahmekandidaten sind. Und dann die Explorer, der heißeste Markt in der sogenannten Lassonde-Kurve. Die Entdeckung, wo man zum ersten Mal verdient, siehe Filo Mining, die letzte große Kupferentdeckung, tausende von Prozent, Olli war dabei. Und dann geht es erstmal runter im Minenbau und wenn die Mine läuft, dann haben wir die nächste Kurssteigerung. Und ich muss überlegen, wo will ich als Investor dabei sein, wo habe ich einen schönen Mix. Das Geld kommt von oben nach unten. Erst geht es in die Großen, ne? Newmont hat sie jetzt verdreifacht, muss ich da noch dabei sein? Ja, oder ist es nicht eher Öl und Gas? Also ich schaue mir den Sektor an, wo will ich dabei sein? Und wir haben ja gerade vorher festgestellt, da stehen alle Raketen am Start. Nicht nur Gold und Silber, da steht Kupfer, da steht strategische Metalle, da steht Nickel, na, da steht auch wieder
Lithium.
Lithium gerade. So, und wenn ich das habe, dann muss ich eigentlich tatsächlich schauen, wo möchte ich investiert sein. Es gibt sogar tolle Dividendenrenditen aktuell. Man kann sich also, wie wir es jetzt machen, nicht, ob ich da zwei, drei Sätze dazu sage, weil ich es ja auch nicht immer weitergeben kann und ich möchte auch keine Anlageempfehlungen, wie wir es früher auch gemacht haben. Wir waren ja in Fonds involviert. Wir beraten sehr, sehr viele Vermögensverwalter und auch sogar Banken hier. Ich darf doch sagen, bei den meisten in den letzten 10 Jahren gab es außer uns niemanden mehr, der dort ein bisschen Expertise reingebracht hat, weil deren Kunden, gerade hier auch in der Schweiz, extrem ja vorausschauend agieren und immer wieder auch, ich war sehr überrascht, wie viele Vermögensverwalter und Banken Kunden hatten, die im Minenbereich investiert waren, ja, auch durch unsere Arbeit. Und dann sagen, hey, könnt ihr nicht mal einen CEO da bringen? Ja, und du weißt, ich bringe dir nicht Mark Zuckerberg oder Bill Gates, aber schon ziemlich jeden CEO aus der Minenbranche an den Tisch. Und dann muss ich sagen, ist jemand wie ein Oliver Groß, weil du den Rohstoffkönig genannt hast, das ist unser Produkt für dieses Jahr, wo wir gesagt haben, ich möchte es nicht mehr alles selber machen, ich möchte auch nicht mehr täglich schreiben müssen. Oliver ist einer der, ja, der Koryphäen im Markt, den ich 5 Jahre begleiten durfte, ein bisschen als Mentor, den ich kennengelernt habe. Wir waren zusammen über 5 Jahre Arsch an Arsch in Minen, sage ich mal. Ich kenne niemanden besseren. Das ist wirklich, der hat über 10 Jahre den Gewestor Verlag mit dem Rohstoffinvestor bedient, sehr, sehr viel Geld für seine Kunden verdient, war eben nur angestellter Schreiber und das wollte er nicht mehr. Hat sich zur Ruhe gesetzt in jungen Jahren und Gott sei Dank hat er sich auch wegen der Leidenschaft konnten wir Ende des letzten Jahres dafür sorgen, dass er nochmal als der Rohstoffkönig antritt, wo ich eben die Infrastruktur zur Verfügung stehen konnte als Herausgeber, wie du es ja auch machst, wo wir zusammen eine Partnerschaft eingehen konnten aufgrund der langen Erfahrung. Und er hat, glaube ich, dieses Jahr eindrucksvoll gezeigt in drei verschiedenen Portfolien. Und das ist, glaube ich, die Abstimmung, die der Kunde braucht. Na, möchte ich große Werte haben, eine BHP, eine Vale, eine Rio, die ich lange Jahre halten kann, die ich aber bitte erst kaufe, wenn es mal wieder ein bisschen zurückkommt, über einen mehr attraktiveren, etwas schnelllebigeren, auch hebelartigen Markt im Junior-Bereich, wo aber auch etwas verlängert im Depot bleiben darf. Aber was jetzt gerade spannend war, war einfach der Trading-Bereich, ne? Wo man, glaube ich, unglaubliche Renditen erzielen konnten in über 40, 50 Trades, sehr begrenzt. Ich glaube, nur zwei Verlust-Trades. Das lässt sich natürlich nicht jedes Jahr so fortsetzen. Aber hier werden viel zu früh Gewinne mitgenommen. Ne? Haben wir dieses Jahr gesehen. Wer weiß es schon? Es geht nicht nur darum, nach oben dabei zu sein. Es geht vor allem darum, nach unten keine 50% Verlust einzufahren und drin zu bleiben, sondern aktives Risikomanagement. Und ja, wir schauen uns das ja auch immer wieder an und sind erstaunt, was er da rauszieht, ja, welche Performance er da macht, wie
Aber
tief auch die Beschreibung geht.
nochmal bitte zurück zu meiner Frage, was sind die Unterschiede? Was ist da, auf was muss er dann achten? Auf was achtest du? Auf was achtet er? Was unterscheidet eine erfolgreiche Junior-Investition von einer, wo ihr drauf guckt und sagt, oh, warte mal, das ist ein Schrott, dann lass mal die Finger weg.
Ja.
Das ist ja immer entscheidend. Wenn alle Minen laufen, dann ist egal. Dann ist ja
Absolut,
Dienst nett
absolut. Du
und schön,
kannst
aber ich kann ja
den.
eh alles kaufen. Ist ja vollkommen egal, ob ich jetzt die oder jene kaufe. Aber da gibt es ja wohl doch Unterschiede. Deswegen die Frage, wo ist
Klar.
der Punkt, wo ihr sagt, warte mal, von der Mine lassen wir die Finger weg. Das ist Schrott und das ist ein interessantes Projekt. Das ist noch völlig unterschätzt.
Vor lauter Begeisterung die Frage vergessen.
Deshalb stelle ich sie nochmal.
Kommt ständig vor bei mir, gell? Ist ein Spaß beiseite. Auch hier bitte wieder unterscheiden bei den großen, mittleren und kleineren. Bei den großen und hat man natürlich eine Produktion, man hat Kostenstrukturen, man
Bei den
schaut auf
Kleinen,
die
ich bleibe bei
Kosten.
den Kleinen,
Und bei den
bleib mir bei den
kleineren
Kleinen.
geht
Wo ist
es
Schrott
ganz
und wo ist gut?
eindeutig darum, wo du bist, welche Projekte du hast, also welche Jurisdiktion bin ich? Bin ich in Afrika? Bin ich in Kanada? Bin ich in Australien? Welche Art von Produktion habe ich? Eine Open Pit, eine Underground, braucht andere Grade. Welche Art der Gewinnung habe ich? Einfache Heap Leach, wo ich es blöd gesagt auf zerkleiner, auf den Haufen schütte, bisschen Lauge drauf und unten kommt es raus. Einfache Kostenstrukturen. Oder habe ich ganz spezielle Gesteinsarten, die aufgebrochen werden? Refractory Ore. Na, welche Umweltauflagen habe ich? In welchem Gebiet bin ich? Und vor allem, wer steckt denn dahinter? Und das sind die 20 Jahre Erfahrung, die dir keiner nimmt. Wenn du heute die Chance hast, mit den fünf, sechs großen Namen, Joustra, Ross Beaty, Richard Vaughan, nehmen wir den bekanntesten, den jeder gerne mal googeln darf, Robert Friedland, eine Ikone, ja, der absolut tolle Reden hält, der Chef von Ivanhoe Mines, Kupfer unter anderem, sind auch im Kongo tätig, ganz schwierig, was das betrifft, sind aber meines Erachtens einer der wenigen Kupferplayer, die noch nachkommen, ja. Wenn solche Leute neue Projekte bauen, ja, dann die brauchen kein Geld mehr, die müssen sich auch keinen Namen mehr machen, ja. Und so gibt es im kleineren Bereich immer wieder Gruppen an Leuten, an Unternehmern, die auch dann immer wieder das gleiche Team um sich scharen. Wir arbeiten ja auch schon sehr lange zusammen und vertrauen das. Und wenn ich solche Leute sehe, dass die neue Minen bauen, dass die neue Projekte akquirieren, dann weiß ich, die machen das mit viel Chance auf Erfolgsaussicht oder haben. Manchmal auch ist es natürlich Blue Sky, ja. Ich schaue mir ein Projekt an. Wie oft höre ich, es gibt kein besseres Projekt als das und dann fällt es halt hinten runter. Ja, ich muss es schon bohren. Ein Hauptproblem im Sektor, Dirk, ist ganz klar die Altersstruktur, wie wir sie auch in unserer Welt sehen, ja. Die Demografie. Über die letzten 20 Jahre sind natürlich sehr, sehr viele Geologen alt geworden, haben den Sektor verlassen. Viele aber auch möchten noch einen letzten großen Paycheck. Ja, die stehen also für Projekte hin, wo sie früher nicht hingestanden wären. Wir haben sehr, sehr wenig junges Personal. Es ist also kein Wunder, warum die großen Konzerne, eine BHP, eine Vale, eine Rio, ja, über Social Media jetzt Arbeiter anwerben müssen. Junges Personal, ne? Junge Geologen, junge Analysten. Das wird jetzt durch dieses Aufleben des Sektors erst wieder kommen. Und wir haben ganz, ganz wenig vergleichsweise Exploration und Juniorfirmen da. Wie ich es eingänglich gesagt habe, die meisten guten Projekte, die irgendwie nahe einer Feasibility, einer Machbarkeitsstudie waren, einer Produktionsaufbaugeschichte, haben ihr Geld bekommen. Dieses Jahr war eines der erfolgreichsten oder größten Finanzierungsjahre. Verständlich. Es ist sehr, sehr viel Kapital in die Branche geflossen, um Minen zu bauen, um zu graboren, um ja Studien zu machen. Das sind Milliarden. Und das heißt natürlich, auch hier sind die Nachzieheffekte. Geht auch nicht morgen. Also es wird ein Sektor im Aufbau die nächsten Jahre. Deswegen rede ich ja von 5, 7, 10 Jahren, ja, mit volatilen Hochs und Runters. Aber und diesmal auf der Breite des Sektors. Und das sind die wichtigen Dinge. Welche Firma ist zurückgeblieben? Wo habe ich Aussicht, ja, auf bestimmte Assets? Es wird natürlich auch hier die einfachen steigen zuerst. Ich muss zum Rosinenpicker werden.
Und das ist
Und
jetzt entscheidend eigentlich, dass
das ist es.
was auch den Unterschied ausmacht zwischen dem, was ihr tut und der eine oder andere. Man bekommt ja auf YouTube ganz, ganz viele Empfehlungen von jungen Leuten, die irgendwo auch mal was
Tja.
von Aktien oder von Edelmetallen gehört haben. Manche machen dann einen sehr guten Job, andere weniger. Da ist sehr, sehr viel unterwegs. Der liebe Herrgott hat einen großen Tierpark, da tummelt sich manchmal merkwürdig Gewächs. Aber das ist genau der Unterschied. Du machst es seit Jahrzehnten und das ist ja das, wer dich nicht kennt, weil du bist ja in der Öffentlichkeit kaum vertreten. Was auch seinen guten Grund hat. Du hast ja deinen Erfolg, deinen wirtschaftlichen Erfolg, der sehr, sehr namhaft ist, wenn man so sagen darf, ja genau damit gemacht, die Leute zusammenzubringen. Du warst über Jahrzehnte, 2, 3 Jahrzehnte, 25 Jahre in den Drecklöchern der Welt, in den Minen unterwegs, auf den Minenkonferenzen international. Ich weiß nicht, ob du dir im Flugzeug mal irgendwann selber begegnet bist, so oft wie du in der Luft warst, wie ich dich kenne über die Jahre. Und hast dort alle kennengelernt, von eben dem eifrigen Glücksritter, der nach einer Mine schürft und dringend Geld gebraucht hat, bis zu den großen Investoren, den Geologen. Du kennst sie alle. Das ist eine Community von ein paar tausend Leuten rund um den Globus und du hast diese Community so intensiv kennengelernt, hast mit denen die Nächte durchdiskutiert und sonstiges.
Genau, hätte ich auch
Und
ausgedrückt.
Und dadurch kommen natürlich die Kontakte zustande, dass man genau weiß, wo ist Spreu und Weizen. Und das ist eben was anderes, ob man in diesen, ich bleibe bei dem Begriff, Drecklöchern der Welt mit den Jungs unter Tage war, oder ob man das einfach in Deutschland vom Schreibtisch aus mal ein paar Medienkommentare gelesen hat und meint dann über Minen sich auslassen zu können. Das ist ein Unterschied. Und wenn ich dann von dir immer höre, Achtung, die Mine, Finger weg, das ist Schrott, die sind zwar gut gelaufen, aber das ist eine Schrottaktie, oder Achtung, die völlig unterbewertet. Da steckt der mit drin, der hat eine Finanzierung mitgegeben, der Geologe steckt da hinten dran, super Projekt. Also das müsste dem Teufel zugehen, wenn das nicht fliegt. Also da merkt man einfach dieses, man muss mit dem Begriff vorsichtig sein, aber Insider-Erfahrung, das sind keine Insider-Kenntnisse, das sind, gut, die hast du auch, aber die darfst du ja eh nicht verwenden, machst du auch nicht, da bist du schon wirklich gefuchst genug dazu, zu wissen, was geht und was man nicht machen darf. Aber diese Insider-Erkenntnisse, dieses Wissen der Branche, der Szene, das ist eben was ganz Außergewöhnliches. Das ist auch keine Garantie, dass alles gut geht, aber es hat zumindest dazu geführt, dass du über die Jahre doch ein, ich sag mal, auskömmliches Leben hast und nicht überlegen musst, ob du ein zweites Bier bestellst oder ein drittes. Und dass du jetzt auch, obwohl du wirtschaftlich weit entfernt bist, das tun zu müssen, jetzt mit so einem Dienst, das nochmal dir die Arbeit machst, ist natürlich auch schön, weil du einfach Bock drauf hast, weil das Spaß macht, weil es hier eine Bestätigung gibt, mit den Dingen jetzt auch wieder recht zu haben und zu zeigen, Leute, guckt, wir wissen, was wir da tun. Das ist natürlich eine schöne Geschichte. Von daher, ja, ich wünsche dem Projekt auch viel, viel Erfolg. Rohstoffkönig, ich kann es jedem empfehlen. Ich gucke es mir selber an. Ich gucke selber, was ist da drin, und handle danach gerne mal, weil ich selbst diese Expertise für die Minen nicht habe und sie mir da hole und da auch schaue, was hat Oliver wieder ausgegraben, was in Kooperation mit dir, was habt ihr wieder für neue Sachen gefunden, was ist spannend, aber auch, was gibt es neue Informationen, weil man lernt sehr viel, also nicht nur den Trade an sich, was ist gerade zu kaufen, sondern eben auch mal die Hintergründe, was hat es mit so einer Mine auf sich, was ist denn bei der jetzt speziell besonders, wer steckt denn da mit drin, wie sieht denn mal so ein geologischer Plan aus, was machen die denn da eigentlich, und das auf einem sehr unterhaltsamen und interessanten Niveau, und da aber auch gleich nicht so viel, dass einen erschlägt. Also ich finde es richtig gut, habe Freude dran, und deshalb ich würde sowas nie machen und auch nie empfehlen, wenn ich selbst nicht absolut überzeugt von wäre, und deswegen, wir machen das schon seit vielen, vielen Jahren gemeinsam, und ich freue mich darüber, dass ihr das jetzt hier fortführt in diesem Rohstoff König, und wir da trotzdem das auch noch mit unterstützen dürfen und auch natürlich hier für unsere Cashless-Leute auch noch einen besonders guten Preis für haben. Also von daher, es ist ein gerade in dieser Zeit extrem spannendes Projekt, und mir macht es sehr, sehr viel Freude, sehr viel Spaß, wie man auch merkt. Und ich bin sehr gespannt, wo die Reise hingeht, vor allem wenn die Edelmetallpreise so oben bleiben oder vielleicht sogar noch höher gehen. Was da wohl noch für Preisentwicklungen kommen, nach oben wieder unten mit hoher Volatilität, ganz klar. Aber das ist ein spannendes Thema. Björn, was
Lass mir
hast
dir
du?
vielleicht noch zwei Anekdoten
Sehr,
erzählen,
sehr
weil
gerne.
das habe ich jetzt tatsächlich im Detail. Ne? Auch hier wieder bitte nicht als Werbung verstehen. Das sind jetzt auch keine Topics in unserem Brief aktuell. Ja, nicht alles, was toll ist, kann man rein. Im letzten Webinar habe ich ein bisschen über Mexiko erzählt, über eine Firma, ja, die vielleicht eine Permit kriegen kann. Aber da hast du genau recht. Natürlich
Also
ist das
Permit
der
heißt
Fort.
eine Genehmigung zu
Eine
produzieren oder zum
Genehmigung,
Bohren?
ja. Ich möchte noch schnell 5, 7 Minuten daher nutzen, dass wir auch mal
Ja,
konkret zwei
klar.
Beispiele
Sehr, sehr
sehen,
gerne.
wo der Zuhörer, wenn er jetzt noch nicht abgeschalten hat, ne, sieht, was machen wir da eigentlich und was mache ich auch persönlich, ne, um Geld zu verdienen. Natürlich hört man rein und lebt von seinem Netzwerk, wie heute überall. Netzwerk ist die Zukunft, kann ich auch nur jedem Jungen raten, bau dir ein Netzwerk auf. Und selbstverständlich hast du recht, hören wir Dinge, die hörst du in deinem Umfeld vermutlich auch, ja, ob politisch oder anderweitig. Natürlich stehst du auf der richtigen Seite. Ja, wenn ich das nötig hätte oder auch unser Netzwerk an mit Informationen zu handeln, ja, die nicht öffentlich sind, dann bin ich auf der illegalen Seite und dann habe ich ein Problem. Das wird nicht passieren und das ist auch nicht notwendig, weil die Vorinformation oft auch negative Implikationen hat. Dann bist du viel zu, verliebe dich nie in eine Aktie. Gilt für hier, ich sage nur AMD, damals habe ich viel Geld verloren. Meine Eltern haben sie behalten, über 30 Jahre. Die lachen mich aus jetzt. Ich habe viel Geld damals verloren, vor 30 Jahren, im Krieg zwischen AMD und Intel. Aber ist auch im Goldbereich so. Habe ich auch schon viel verloren. Na, man muss gewinnen. Aber was ich damit sagen will, ist, es ist einfach so, die späteren fundamentalen Informationen sind oft die erfolgreicheren. Aber Man muss wissen, weil wir es vorher hatten, welches Team. Und da möchte ich zwei Beispiele wirklich konkret sagen. Es ist keine Kaufaufforderung, nichts. Verfolgt die Aktien, schaut es euch an. Ich bin nur sehr begeistert. Wir werden dort auch mehr machen. Ich werde auf Dankesweise hast du mir einen Kanal auch eingerichtet auf Cashkurs unter mir als Björn Paffert, wie auch unter Rohstoffkönig, werde ich, wenn ich das die Zeit finde, immer mal wieder den einen oder anderen CEO zum Interview bitten. Ne? Das ist natürlich Englisch, lässt sich aber mit deutschen Untertiteln natürlich einfach heute KI-mäßig regeln. Und wenn das in der Community ankommt, dann nehme ich mir auch die Zeit, dass ich das auch rekorde und die vorstelle. Aber nehmen wir eine Gruppe, weil wir gesagt haben, worauf schaust du? Wir nehmen die Gruppe um den Brad, ein toller CEO. Firma nennt sich GoGold, die zweite nennt sich Silver Tiger und die dritte heißt Axo Copper. Warum nenne ich die drei? Nicht, dass ihr morgen kauft, braucht ihr nicht, sind schon super gelaufen. Aber diese Firma GoGold habe ich vor x Jahren, habe ich die kennengelernt in Parral, Mexiko, ne, mit Tailings-Verarbeitung. Also das sind alte Haufen, altes Geröll von der Mine. Hätte ich nie gedacht, wie die Firma sich entwickelt, wo die jetzt stehen und wo die noch hinkommen können. Ne? Und hier bitte do your own research. Aber man hat gesehen, der kann das. Ja, das sind ganz eine enge Gruppe aus Halifax, die lassen auch ganz wenig Leute nur an sich ran. Und dann lerne ich den Glenn kennen, ja, über Freunde auch. Und was ist hier spannend, ne, was ich schon angedeutet habe, die haben es geschafft, seit 2019 die erste Open-Pit-Minengenehmigung in Mexiko zu bekommen. Ne, weil der Präsident früher, ja, kaum Wechsel gesagt hat, machen wir nicht, die beuten uns alle aus. So, was heißt das denn? Das Team kann das. Und jetzt haben wir natürlich eine Firma, die die Fähigkeit hat, das ist das Schwierigste. Hast du diese Genehmigung, muss schon viel dumm laufen, dass du nicht weiterkommst. Also wird hier eine relativ kleine neue Silbermine entstehen. Und das hat sich im Markt auch wiedergespiegelt. Und jetzt kommen wir zu den Chancen. Die waren auch hier. Wir hatten hier in St. Gallen die St. Galler Gold- und Silbernacht. Da haben die etwa bei 80 Cent präsentiert. Weil sie gerade in Zürich waren, habe ich gesagt, kommt mit. Ich habe in St. Gallen 60 Leute, die wollen euch hören. Haben wir in einem Tag die Bude voll, weil jeder drin ist. So, dann präsentiert der, geht der um 10 Uhr raus, nach Börsenhandelsschluss, hat auch noch geredet, musste weg. Da habe ich mir schon gedacht, hoppala, da ist was im Busch, kommt der wieder, halbe Stunde später sagt, so, wir haben gerade 40 Millionen bekommen. Ein sogenannter Bought Deal, eine Bank, ein Broker hat denen 40 Millionen zu 73 Cent angeboten. Börse zu, ja, was glaubt ihr, was am nächsten Tag passiert? Natürlich steigt die Aktie nicht von 80 auf 90 Cent, sondern sie fällt auf 73, weil der Preis halt bei 73 Cent ist. Die wollen ja einen Discount haben für das Geld. Natürlich nimmt es die Firma. De-Hedging, De-Risking, super für die Firma, ne? Aber halt mal kurz 10% unter Marktpreis. Ist halt so, für die Zuhörer war es toll, weil wem das gefallen hatte, konnte zu dem Preis rein. Heute waren wir irgendwo gestern gegen den Trend sogar 95 irgendwo, ne? Aber ist auch nicht der Punkt. Ich will nur sagen, das ist eine Gruppe, da schaut man rein. Und die haben eine neue Firma gebracht im Kupferbereich. IPO ist dann deutlich unter die Räder gekommen, die Axo. Und die haben jetzt ein neues Gold- und Silber-Asset reingebaut. Verfolge ich eng, muss man einfach mal schauen. Aber das ist eine Gruppe, wenn die die nächste Firma bauen, möchte ich von Anfang an dabei sein. Weil als Team haben die schon drei erfolgreiche Sachen gebaut und sie kriegen Genehmigungen. Und jetzt nehmen wir den anderen Beispiel, wo auch eine tolle Firma steht. Na, ich bin ein toller Yukon-Fan, ja. Yukon, Gold Rush in Alaska und so. Da kennen wir fast alle. Da haben wir eine Firma, die nennt sich Victoria Gold. Die gibt's nicht mehr. Ja, die hätte mich beinahe sehr, sehr viel Geld gekostet. Nicht aus Unvermögen vom Management. Die haben wir entwickeln von der wirklich Bohrung, von einem Bohrloch hier im Yukon. Hier bohren wir, hier ist eine Goldmine. Nennt sich die Eagle Mine. Das war Victoria Gold. War dann 250, 300.000 Unzen Produzent am Ende, also prognostiziert, hat das gegen jede Widrigkeit geschafft, der John Connell diese Mine aufzubauen. Unglaublich, ne? Sehr stark verwässert. Trotzdem waren Kursprognosen bis auf 15 Dollar. Ne? Ich dachte, hey, bei 6, 7 nicht so schlecht. Anekdote aus meinem Leben. Ne? Machst du 10, 20, 30%, gehst wieder raus, reicht. War eben vor dem Ansprung, war letztes Jahr. Hatte dann das reine Glück, ne? Das ist eine einzige Firma mit einer einzigen Mine. Wir sind im Naturbereich, kann immer was passieren. Nicht drüber nachgedacht, zu viel investiert, hatte einen schönen Anstieg und bin dann raus, weil ich gedacht habe, ah, Endeavour Mining ist besser gerade, Afrika, fünf Minen, da gehst du jetzt rüber, weil da gab es gerade einen Abverkauf, weil der CEO Betrug begangen hat. Wegen ein paar hunderttausend ist der rausgeflogen, Aktie stürzt von 30 runter auf 25. Super, ist heute, weiß gar nicht, wo der aktuelle Preis ist, jenseits von Gut und Böse, super entwickelt. Und bin durch Glück darüber, 2 Wochen bevor, was passiert ist, ein Bergsturz hat die Mine zerstört. Denn unerwartet, niemand konnte was machen, kommt runter, überall die Medien, Firma tot, wird heute, natürlich hat man den CEO dafür, ne, nicht sehr abgefeiert, sagt, waren da Fehler, ne, immer wieder, wer Erfolg hat, hat auch Neid. Ne. Und heute wird die für einen Bruchteil von ein oder zwei Konsortien fast schon gestohlen. Ne? Unglaublich. Und so kann das laufen, wenn man dann nur in eine Minenfirma investiert. Jetzt kommt es aber besser. Worauf will ich hinaus? Seine Frau, die Tara, führt die Firma Banyan Gold. So, die sitzt direkt daneben mit 8 Millionen Unzen Gold, hat auch noch Silber hochgrad entdeckt. Das war da eben vom Jahr noch anders. Aber es war eigentlich klar, dass die Hauptfirma die mit Due Diligence irgendwann übernehmen wird. Also habe ich die Aktie natürlich auch toll eingeladen, ne? 40 Cent, 30 Cent, das sind eben diese Beträge. Was passiert natürlich mit dem Minenzusammenbruch bei Victoria? Können wir uns überlegen. Banyan fällt ins Bodenlose. Runter von halbiert auf 20 Cent, war einfach mit dabei. Riesenchance. Die Sachen im Boden verändern sich nicht. Und das ist das Schöne. Genauso wie sich gestern bei 10% Marktreduktion die Nachfrage nach Silber sich nicht verändert hat. Und wo stehen wir heute? Bei 90 Cent. Ja, große Investitionen, alles wird auch wahrscheinlich eine Firma sein, ohne dass man darauf festgenagelt wird. Ich glaube nicht, dass die sehr lange noch am Markt sein wird. Meine persönliche Einschätzung ist jetzt aber auch schon viel passiert. Aber was ich damit sagen will, das sind zwei klassische Beispiele, wie man sich umtut. Hier setze ich auf Gruppen. Und hier setze ich auf Minen, die daneben liegen, wo ich weiß, dass das Zeug im Boden. Und so könnte ich unzählige Beispiele und Oliver auch nennen. Und so kommen auch wieder alte Minen, neue Leute, die Braut im neuen Kleid. Na, es ist so spannend. Und da können wir stundenlang noch drüber reden. Und wer sich da gerne informiert, wir stellen gerne dir, Dirk, auf Cashkurs immer wieder Informationen zur Verfügung. Muss aber auch verstehen, unsere Artikel können nur die Oberfläche spielen, gerade im Rohstoffkönig, weil wir möchten schon auch für die Arbeit natürlich auch ein bisschen was, dass der Kunde sich da investiert, dass der Kunde sich dort auch die Zeit nimmt. Was nichts kostet, ist nichts wert. Ja, so einfach ist es. Und wir haben 20 Jahre unserer Lebenszeit dort investiert. Ich glaube, es ist ein sehr, sehr kleiner Betrag, der hier abgerufen wird. Und das, was daraus zu lernen ist, ist ungleich höher. Man könnte das auch vervielfachen, den Preis, und das wäre fair. Aber ansonsten
Absolut.
auch in meinem Channel, hoffentlich wenn ich jetzt ein bisschen zur Ruhe komme in den nächsten Wochen, dann werde ich versuchen, meine Passion und meine Leidenschaft dafür in verschiedenen Segmenten wiederzugeben, auch mit Frankie in der Metallwoche schon gesprochen. Und wenn euch das gefällt, dann sagt ihr mehr davon und dann werde ich das liefern.
Also das ist ja das Schöne daran, das merkt man ja auch, du brennst und du lebst dafür mit dieser Begeisterung und am Ende ist es für dich vollkommen egal, ob das einer abonniert oder nicht abonniert. Das verändert bei dir die
So ist
Situation nicht
es.
ansatzweise irgendwo. Das ist eher so eine Respektgeschichte zu sagen, okay, komm, umsonst wollen wir das nicht machen. Das soll, wer da wirklich Spaß dran hat, ich mache es wahnsinnig gern, aber so einfach so eine Anerkennung, das muss dabei sein. Und wer es nicht machen will, der soll es einfach lassen. Einfach,
Eben, so
da ist
ist
niemand
es.
gezwungen, das zu machen. Das ist einfach eine Begeisterungsgeschichte. Und das macht eine Riesenfreude mir auch, wie du merkst. Und vielleicht, also erstens gleich hier die Warnung, compliance-technisch, ne? Einige von denen, die er gerade genannt hat, die habe ich selbst. Also dabei, die habe ich eben kurz geschluckt, weil ich sage,
Ah,
oh,
oh,
aufpassen.
okay, sorry.
Ja, also die habe ich selbst. Also da besteht durchaus ein Interessenskonflikt. So Silbertiger, Axo, da bin ich auch mit dabei. Allerdings natürlich homöopathisch. Und das vielleicht als Erklärung oder einfach als Inspiration, wie ich es mache. Vielleicht ist es für euch ein ähnliches Thema. Björn natürlich, es ist sein Leben. Er kennt es viel, viel besser als ich. Und da ist er natürlich fast all in diese Themen investiert. Bei mir ist es anders. Ich habe natürlich andere Schwerpunkte. Bei mir sind es die Qualitätsaktien. Bei mir ist es natürlich auch mein Fonds. Bei mir sind es die großen Unternehmen. Bei mir sind es aber auch bei Cashcost Trends die unterbewerteten Qualitätstitel. Da habe ich natürlich sehr viel stärkeres Engagement, auch eigenes Engagement. Oder auch ins physische Edelmetall, was ich schon seit vielen, vielen, seit 2,5 Jahrzehnten mit mir rumschleppe. Aber bei diesen Minenaktien beispielsweise, die streue ich mit ein. Als Spielgeld, als etwas, wo ich sage, oh, da kannst du eine schöne Zusatzrendite machen, aber oh, wenn es da schief geht, das bringt mich auch nicht um, sondern eher das ist so wie das Pfeffer und Salz nochmal ans Essen gegeben. Und da die Position muss so groß sein, dass sie mich trotzdem noch interessiert, dass ich nicht so, oh, wenn es weg ist, halt weg. Das muss schon noch ein bisschen, es muss einen schon noch interessieren. Das ist ganz wichtig. Die Position darf nicht, das gilt für alles. Die Position darf nicht zu klein sein. Wenn sie zu klein ist, nimmst du sie nicht ernst und bewirtschaftest sie nicht richtig, ignorierst und dann ist es irgendwann wertlos. Da verliert man sehr viel Geld, sehr schnell Geld mit. Genauso, wenn die Position zu groß ist, man in Panik gerät, weil sich der Kurs verändert. Also, gerade hier in dem Segment muss die Positionsgröße stimmen. Auf keinen Fall zu viel. Nicht ganz zu wenig, aber so klein. Also es darf dich nicht verrückt machen. Und für mich ist auch nur beigestreut. Und da ich da auch nicht weiß, Welches von den Pferden wird denn durchs Ziel gehen und welches wird laufen, welches fällt vielleicht tot um, weil ein Bergrutsch kommt oder sonst was? Da nehme ich dann einfach gern viele mit rein, viele verschiedene, mit kleineren Positionen und höre dann einfach zu, was die Jungs, was Björn und Oliver wieder toll ausgegraben haben. Guck mal durch, überzeugt mich das, was sie da schreiben, mache meine eigenen kurzen Recherchen zu dem Thema und dann sage ich, okay, das Ding überzeugt mich, kommt, da geht, das Ding gehe ich mit und andere sage ich, ach nee, das lasse ich mal aus. Und ich glaube, so solltet ihr das vielleicht auch handhaben, in dem Rahmen, wie es euch Freude macht, wie ihr Interesse daran habt und wie es bei euch auch von den Emotionen her, von der auch vom finanziellen Verteilung reinpasst, das gerne mitnehmen. Es ist eine ausgesprochen spannende Phase, sich mit diesen Minen auseinanderzusetzen. Und ich glaube, Björn, dass diese Phase mit allen Hintergrundinformationen, die du hast, die ich inzwischen auch gewonnen habe über die Bereiche, dass dieser Rohstoffzyklus dieses Mal deutlich länger gehen wird als in der Vergangenheit und vielleicht noch viel verrücktere Blüten treiben wird, als wir das in der Vergangenheit schon kannten. Also ich glaube, das Thema ist zwar jetzt heiß, aber ich glaube, es hat auch gerade erst angefangen und ich vermute, dass es noch eine Weile geht und nicht in den nächsten Wochen wieder endet. Deswegen, ich bin sehr, sehr gespannt. Danke dir schon mal ganz, ganz herzlich für dein Know-how, für deine Zeit, für deine Lebenszeit, die du uns zur Verfügung stellst, für die Hintergrundinformationen und freue mich auf ganz, ganz viele künftige weitere Informationen auf Cashkurs, im Rohstoffkönig und natürlich auch im Namen hier unserer Zuschauer, unserer Leute hier, die da wieder dabei sind, Friends and Family, sage ich immer. Und wir haben da richtig Spaß dran und ich hoffe, es werden noch mehr, die da Freude dran haben. Björn, dir erstmal alles Gute, ein frohes Silvester, einen frohen Jahreswechsel und natürlich für deinen neuen Lebensabschnitt. Du bist auch gerade wieder am Ortswechsel, um das einfach mal so stehen zu lassen. Und wünsche dir viel, viel Erfolg und viel, viel Glück für deine Familie, Gottes Segen und alles Gute für die Zukunft.
Hey Dirk, ich danke dir. Danke dir auch für die Zeit, die du dir trotz der weihnachtlichen Ruhe nimmst. Ne? Und jetzt haben wir viel über mich geredet. Danke auch. Du bereicherst uns natürlich jetzt wieder, indem du selber aktiv bist bei Cashkurs Trends. Ne? Was du vom Rohstoffmarkt bekommst, nehme ich natürlich bei den anderen Werten raus. Schau deine Videos mit Begeisterung. Ja, die Einfachheit, wie du es auch erklärst, ne? Das versuchen wir ja im Rohstoffmarkt hinzubekommen, gelingt uns natürlich nicht. Wir sind eben nicht Dirk Müller im Rohstoffbereich, aber wir werden dran arbeiten. Und du merkst, ich rede viel, mache Vorträge. Deswegen ist das Zwiegespräch auch immer ein bisschen schwierig. Das lerne ich noch. Der ein oder andere Podcast wird auch kommen im nächsten Jahr. Und eben, das würde ich sagen, ich hole mir von dir dann die Information. Ich finde, was ihr aus Cashkurs Trends jetzt gemacht habt, ist wahnsinnig, auch performancemäßig. Das darf man nicht verlassen, wenn man so eine Mischung hinbekommt. Ja, und auch da wieder, wer es ruhig will, macht dann Fonds. Wer Sicherheit, ne? Es ist halt Sicherheit und Rendite. Ich habe gerade gestern mit jemandem gesprochen, wo kann ich Geld anlegen for free? Das gibt's nicht. Es ist doch einfach so, ja. Wenn ich was verdienen will, muss ich ein gewisses Risiko leben, ist nicht ohne Risiko. Und eben hier muss man auch nicht allzu viel investieren, um schöne Performance zu haben. Aber erst informieren, dann investieren. Lernen wir ein bisschen was. Wir machen es ja auch deswegen und schreiben nicht nur jetzt kaufen und jetzt verkaufen. Sonst müssen wir uns die Arbeit nicht machen. Und du weißt, Oliver sitzt mehr oder weniger Tag und Nacht an den Themen. Und ja, ich freue mich, dass man in der Kombination das so auf der Cashkurs-Plattform super nutzen kann. Ich finde das eine tolle Plattform, wo finanzielle Freiheit, finanzielle Intelligenz, die so wichtig wird in Zukunft, ja, die so wichtig ist für unsere Kinder, die so wichtig wird für unser Leben in einer Zeit, wo sich so viel verändern wird in den nächsten 5 bis 7 Jahren, ja. Dass man nicht nur innere Ruhe und inneren Frieden findet, auch das kann man auf deiner Plattform finden, finde ich, ja, sondern natürlich ist es wichtig, wenn du heute eine Stunde deiner Lebenszeit in Geld tauscht, muss diese zweite Stunde potenziert sein, mehr bringen dadurch. Und deswegen, wenn man die Summe aller Einzelteile auf Cashkurs zusammennimmt, kommt man schon auf ein ganz gutes Bild und man hat heute sehr viele Möglichkeiten, sich Informationen zu holen. Und ich warne nochmal davor, sich jedes YouTube-Video reinzuziehen, sich überall verrückt machen zu lassen. Ich glaube, man muss sich die wirklichen Experten raussuchen und kann heute Google Nummer 1 ist Silber. Ja, jeder, wo war er denn die letzten 15 Jahre? Ich sage immer, wo wart ihr die letzten 15 Jahre im Rohstoffsegment, wenn ihr alle eine Meinung jetzt habt? Seid ihr ja okay, aber muss ich als Kunde, als Anleger, als Interesse und ich werde ja nicht mehr fertig. Dann bin ich plötzlich 10 Stunden in Instagram, in YouTube. Das ist nicht das echte Leben. Ein paar Sachen sich raussuchen und nicht anderen die Verantwortung über sein Geld übertragen. Das ist halt wichtig, muss man machen. Und deswegen danke für dein Engagement die vielen Jahre, für deine Bücher. Ne? Das muss man auch mal sagen. Ne? Du bietest so vielen Leuten tolle Plattformen, bist so ein toller Mensch, oft auch unterschätzt und auch mit viel Neid bedacht, ja, und viel Häme oftmals. Ja? Wenn man dich so wie wir, wenn wir 10 Jahre Freundschaft und länger pflegen, dann muss man das auch mal sagen. und den Leuten sagen, schaut mal hinter die Fassade, schaut mal die Arbeit an, schaut mal an, was da ein Mensch opfert, um das anderen Leuten weiterzugeben. Man könnte ja auch einfach den Laden zumachen. Also das wird oft vergessen. Das waren meine Schlussworte dazu und ich ende damit, ne? Happy New Year für alle, Gesundheit, schraubt euch ein Prosecco rein oder auch einen Vitaminsaft, genießt das Jahr 25. Es war bei uns friedlich, nicht überall auf der Welt. Und 26 wird herausfordernd aus meiner Sicht. Volatil an den Märkten, aber auch viele Dinge, die über eins hereinkommen. Und mentale Resilienz, ganz, ganz wichtig. Und deswegen in diesem Sinne, herzlichen Dank für deine Zeit, Dirk, für die Zuhörer. Gutes Neues, guten Rutsch und wir hören uns hoffentlich bald wieder.
Ganz sicher, lieber Björn. Alles Gute euch und ein frohes neues
Danke,
Jahr
das hat mich
allen
sehr
miteinander. Lasst
gefreut.
es euch gut gehen.